Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts bzw. Serienbiz-Podcast. Heute ist der 20. April und wir werden nach längerer Zeit mal wieder über ein Business-Thema sprechen, und zwar Quibi und Disney+. Vorweg aber, moin, wen habe ich hier im entfernten Isolationsstudio bei mir?
Quibi-Arndt, ahoi hoi.
Bist du nicht eher Disney+, Adam? Bist du Quibi?
Ja, schon, aber Quibi hat nicht gekauft.
Ja, moin, Adam. Ach, schön, dich zu hören. Genau, wir werden relativ tief in Quibi und Disney Plus gehen, die beiden, sag ich mal, neuen Streaming-Dienstanbieter am Markt. Beide so ungefähr, also Disney Plus seit 24. März ja auch in Deutschland zu erhalten, endlich. Und Quibi so ein bisschen aus dem Nichts heraus, seit 6. April, meine ich, ne, auch in Deutschland zu sehen. Sprich, wir haben 2 bzw. 3 Wochen jetzt die neuen die neuen Streaming-Dienstanbieter auf dem deutschen Markt testen können und werden in, glaube ich, sehr viele obskure Dinge und neue Formate eintauchen. Vorweg aber, Adam, Isolation. Ich glaube, wir haben seit 2 Wochen, seit unserem letzten Podcast, nicht mehr so wirklich intensiv drüber gesprochen, was wir eigentlich geschaut haben. Was waren so deine Highlights in den letzten 2 Wochen?
Ah, was habe ich denn geschaut? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mein Projekt meine Comics-Sammlung neu ein bisschen vertieft und ich habe meine Simpsons-Comics neu vertütet. Ich habe ja irgendwie fast alle Simpsons-Comics, die es da draußen gibt. Mit den Simpsons bin ich eingestiegen damals ins Comics-Sammeln 1998. Ein Schrank aus meiner Jugend sei mir hier mal gestattet. Und da habe ich nebenbei was gesucht, was ich schauen kann. Und ich habe bei Netflix angemacht Bruce Brothers. Das ist eine Comedy-Serie. Ich glaube, das sind 8 oder 10 Teile in der ersten Staffel und die wirkt auf mich ein bisschen so wie der geistige Nachfolger von The League. Ich weiß nicht, ob du damals The League gesehen hast, Fantasy-Football. Diesmal geht es um 2 Brüder, die eine Brauerei betreiben und von so einem Mädel unterstützt werden und die läuft halt mehr schlecht als recht und es ist alles eigentlich ziemlich platt und vulgär und merkwürdig, aber irgendwie bin ich da halt beim Sortieren hängen geblieben und es lief so die ganze Zeit im Hintergrund und man hat so eine ganz komische Fixierung auf die Deutschen und das deutsche Braugut und alles und ich als Antialkoholiker kann damit eigentlich nichts anfangen, aber es war halt irgendwie, da habe ich irgendwie so 6 Folgen oder so am Stück gesehen, während ich die Comics neu eingetütet habe. Das ist so eine Sache, die ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt habe. Und natürlich Quibi jetzt.
Aber Moment, Adam, ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, ne? Du trinkst keinen Alkohol, ist ja auch völlig okay. Diese Show geht doch nur um diese ganze Crafting-Beer-Culture, ne? In USA, die ja auch ziemlich, gerade an der Westküste, glaube ich, soweit ich weiß, in Kalifornien ja auch sehr beliebt ist. Okay, du bist jetzt aber nicht zum Alkoholiker geworden, oder? Oder trinkst du jetzt Bier?
Nee. Das ist ja auch eine Comedy-Serie einfach. Also das ist so, weiß ich nicht, ein bisschen was zum Lachen, zum Schmunzeln und so. Und ja, es ist halt wirklich nichts Besonderes, aber irgendwie hat mich das teilweise ein bisschen unterhalten, aber irgendwie wäre ich jetzt auch nicht wäre ich jetzt nicht unglücklich, wenn die Serie nur eine Staffel hätte oder so, weil irgendwie ist das halt nichts so richtig Geiles. Aber dein lieber Mensch Flula Borg spielt da auch eine Rolle, natürlich wieder als deutscher Mönch, der teilweise nur einen Bademantel trägt.
Oh Gott, ich liebe ja Flula. Oh Gott. Also kurzer Inhalt, wenn ihr mal einen sehr witzigen YouTube-Channel, gut, er war ja Musiker, YouTuber, was auch immer Flula alles war. Und dann hat er ja so einen kleinen Hoch bekommen hier mit deinem Freund Conan, ne? Da war er ja eingeladen und hatte so eine kleine Sendung auch bei Conan O'Brien. Jetzt muss ich's schauen. Danke für den Tipp, Flula.
Und die zweite Sache, die ich noch geschaut habe im Serienbereich, ist mir gerade aufgefallen, Home Before Dark. Ich sage, glaube ich, manchmal After Dark, aber es heißt, glaube ich, Home Before Dark. Das ist eine Apple Plus Serie über die wahrscheinlich jüngste Privatdetektivin, die es so gibt. Jünger als Nancy Drew und Veronica Mars.
Ist ein Baby.
Alles relativ harmlos.
Ist das ein Baby?
Ja, Die ist 9 Jahre alt und kehrt von Brooklyn in ihre Heimat zurück nach Erie Creek oder sowas. Ganz komischer Name für die Stadt. Basiert auch wohl auf einer wahren Begebenheit von so einer 9-Jährigen oder so, wobei ich mich frage, aha, okay, 9-Jährige, die Verbrechen auflösen. Und es ist, wenn es nicht bei Apple TV Plus laufen würde, bin ich ja der Meinung, also sagen wir mal, Netflix hätte diese Serie jetzt und hätte vielleicht mal ein bisschen mehr Geld für Promotion in die Hand genommen, dann wäre die Serie für Apple TV, ja, oder wäre die Serie wahrscheinlich so ein bisschen was wie Stranger Things für das Ermittler-Genre. Weil ich finde, das hat alles relativ viel Charme und es ist sehr sympathisch und es ist auch sehr kurzweilig, aber irgendwie, das hatten wir auch in der Redaktionskonferenz neulich mal besprochen, leider bei Apple TV Plus ist der Hype irgendwie bei uns gefühlt nicht so da. Also wir merken das auch manchmal in den Leserkommentaren. Da wird nicht so sehr viel diskutiert wie jetzt über eine Netflix-Serie oder eine Amazon-Serie. Und das finde ich teilweise schade, weil die jüngsten Neustarts, die Apple TV Plus hatte, fand ich eigentlich auch meistens irgendwie ganz interessant, zumindest.
Interessant, dass du es sagst. Wir hatten ja auch, glaube ich, letzte Woche mal so eine kleine interne Diskussion, genau, wie viele Abonnenten hat eigentlich Apple TV, ne, Plus in Deutschland? Und du, ich bin natürlich vorbereitet jetzt auch auf unseren Podcast, denn es gab ja auch interessante Daten, die veröffentlicht wurden, am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche, ich weiß gar nicht genau wann, aber ihr erinnert euch ja vielleicht, wir haben ja auch mal einen sehr interessanten Podcast aufgenommen mit dem Florian Kerkau von Gold Media. Und es ist natürlich ein statistisches Unternehmen in Deutschland, die auch Daten sammeln wollen natürlich zu Streamingdienstanbietern und dem Streamingmarkt insgesamt. Und da haben sie natürlich verschiedene Methodiken auch entwickelt. Wir wissen alle da draußen, ne, die Großen geben keine Daten raus, deswegen muss man sich natürlich anders behelfen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Tools auch verwenden, um dies zu tun. Und eines davon ist Gold Media, die ihre VOD-Ratings rausbringen, so heißt es. Und witzigerweise haben hier die Kollegen von Media ein Printmagazin rausgebracht, ein neues. Mutig in der jetzigen Zeit.
Ist es auch Print eigentlich?
Ja, es ist Print. Also Print.
Okay, ich dachte, das wäre nur so ein PDF, was irgendwie rausgegeben wurde.
Ja, also natürlich das sogenannte E-Paper, wie es hier so schön heißt, auch schon seit längerer Zeit heißt, ist natürlich lesbar, klar. Also alle Print, oder alle größeren, jetzt nicht wahrscheinlich alle, aber viele natürlich im Printbereich kommen ja auch als in Anführungsstrichen E-Paper oder in digitaler Form raus. Und genau, wenn ihr mal reinschauen wollt, das ist kostenlos auch da, wenn ihr jetzt nicht das Printprodukt wenn ihr nicht aus der Branche seid und das Printprodukt lest. Und in diesem E-Paper finde ich natürlich sehr interessant, ist auch ein Teil drin über Disney Plus und dort sind auch Tabellen drin. Ich komme zum Punkt, es dauert länger. Zum Tabellen drin von dieser VOD-Analyse-Rating Zahlen. Und dort werden, also ich schaue mal gerade, ich habe es sogar auf, die Top 15 Streaming-Dienstanbieter und auf Platz 9 ist auch Apple TV Plus mit in Deutschland nach Abonnenten, das ist die Einheit, im Zeitraum die ersten beiden Wochen April 2020 650.000. So, jetzt bin ich natürlich am Wochenende auch, weil es noch verschiedene Fragen zu diesen Daten gab, auf die Suche gegangen nach den Studienaufbauten von Gold Media. War auch eine interessante Suche am Wochenende. Ich bin nicht ganz fündig geworden, würde aber gerne nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir bei Disney und Quibi auch sind. Denn zu deiner Frage, was Apple angeht, ja, natürlich die alte Problematik auch in Deutschland, ne? Die Leute, die ein neues Apple-Gerät oder ähnliches haben, haben natürlich Apple TV Plus automatisch dazu. Der Start von Apple TV Plus war jetzt ja aber auch, fand ich, nicht super optimal gelaufen, oder? Ich glaube, da haben wir ja auch schon intensiv in den vergangenen Podcast drüber gesprochen. Und die Folge davon ist natürlich genau das, was du gerade sagst, dass der Hype und der Buzz durch die wenigen, sage ich mal eher, Formate, die rauskommen, fast würde ich sagen gleich null ist in Deutschland. Und dass dann solche Formate, die auch durchaus interessant sind und absolut auch funktionieren würden, auf anderen Streamingdienstanbietern einfach komplett untergehen. Ne, weil es halt Apple TV Plus ist. Jetzt muss ich dir sagen, ich habe den Piloten von Home Before Dark auch gesehen, denn Nadja hatte irgendwann mal im Podcast diese Geschichte erzählt. Und zwar war das so ein Highlight-Podcast, ich glaube in Mitte 2019. Und sie erzählte von dieser wahren Geschichte von der ganz jungen Ermittlerin. Und ich fand das total spannend damals, dass es sowas gab. Ich muss aber sagen, ich fand den Piloten nicht gut. Darf ich das sagen? Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Also ich kann verstehen.
Ja, kannst du sagen.
Ne, ich fand sie zum Beispiel, also auch Brooklyn Prince, finde ich, spielt fantastisch. Absolut super.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Aber ich fand, es war so, ich hatte so ganz doll Erinnerungen an so Himmlische Familie.
Echt?
Ja, es war alles so goody-goody, weißt du? Sie war so super schlau und sie hatte dann noch, weißt du, so ein fotografisches Gedächtnis und alles war so gut. Und dann wurden dann so Mystery-Elemente da reingedrückt, die irgendwie, finde ich, mit so ganz, ganz furchtbaren Score untermauert waren. Es wirkte so sehr 90s für mich im Serienbiz, komischerweise.
Ja, das stimmt, aber das sehe ich sogar positiv, dass es so ist. Also dieses 90s-Feeling hatte ich auch und meine erste Assoziation war Erie, Indiana. Das war eine Serie, die ich in den 90ern als Kind gesehen habe, auch so ein bisschen Anthology-mäßig teilweise, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber es war halt so auch eine Kleinstadt, wo merkwürdige Vorfälle passiert sind, eher so ein bisschen Fantasy-mäßig noch. Ja, und an sowas hat es mich halt erinnert. Und Apple hat auch in letzter Zeit öfter mal solche Serien gebracht, weil Amazing Stories hat auch so ein Ambling-Feeling, wobei es da eher so 80er Jahre ist. Also ich finde diese Farbe ja manchmal ganz erfrischend und bei diesem 90er-Ding würde ich dir total zustimmen. Ja, aber mir hat es eigentlich gefallen, weil es eben so diese Farbe bedient hat, weißt du? Aber ich muss auch sagen, sie als Figur, als Neunjährige ist halt wirklich teilweise etwas zu fähig für ihr Alter.
Oh, das muss man auf jeden Fall sagen. Das hat mich echt genervt. Und dann, weißt du, dann lief noch so Creep in so einer komischen, weißt du, Kinderchor-Variante.
Oh Mann, das mag ich.
Oh Gott, ich habe ganz ehrlich, Adam, ich hatte das schlimmste Cringe-Gefühl, glaube ich. Schlimmer.
Oh Mann.
Ja, es war wirklich, ich dachte so, ihr spielt jetzt nicht wirklich diesen Song. Ich konnte es nicht ertragen.
Das ist die Scala-Version, die ich liebe. Und dann gibt es am Ende noch einen anderen Kinderchor-Song. Den mochte ich auch ganz gerne. Also,
ach, das war auch wieder
nachdem,
so on the nose.
In welche Richtung ihr tendiert.
Oh, fuck. Oh Gott. Aber interessant, dass du das
guckt
so
mal
siehst.
Rein und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet. Also ob ihr die in Team Hannah seid oder in Team Adam.
Oh Gott. Sorry, ich habe auch einen Twitter-Follower von mir, hat mir auch gesagt, dass er es total geil fand und wir sollten auch mal einen Podcast drüber machen. Ich habe den Namen leider vergessen, es tut mir wirklich leid. Aber ja, okay, also hier schönen Gruß da draußen. Team, du bist auf jeden Fall Team Adam. Ich kann nicht. Aber interessant, ja, wie da die Geschmäcker einfach komplett auseinandergehen, ne? Ich habe aber auch was Interessantes am Wochenende gesehen, wo ich glaube, wieder ein Team Adam oder Team Hannah rauskommt, denn Netflix hat ja Freitagnacht oder Freitagabend oder Freitag einfach rausgeballert, Too Hot to Handle. Und ich sah das sozusagen auf der Startseite von Netflix und dachte mir, okay, heute Freitag, ich war komischerweise sowieso in dieser Isolation, in so einer komischen Stimmung, ich hätte wahnsinnig gern, wäre ich weggegangen an dem Freitag. Hatte ich irgendwie lange nicht mehr, aber an dem Freitag hatte ich es und war dann irgendwie extrem down, dass wir jetzt nicht irgendwo hingehen können oder irgendwas machen können oder feiern gehen können oder irgendwelches. Wie gesagt, es gibt natürlich Schlimmeres heutzutage, es ist jetzt nichts Schlimmes sozusagen, aber ich hatte irgendwie seit langer Zeit mal wieder das Gefühl. Und dann kam
hat das Ding denn einen komischen deutschen Titel? Oder ist es nur auf Deutsch auch Too Hot to Handle? Weißt du das zufällig?
Ich habe es auf Englisch eingestellt, leider. Deswegen sehe ich immer nur die englischen. Also ich habe Netflix.
Ich schaue mal gerade, ob ich was finde.
Ja. Also ich kann kurz erzählen, Netflix versucht ja auch schon seit paar Jahren natürlich das komplette Feld von Serien bzw. TV abzudecken und produziert ja auch sehr viele Shows mittlerweile. Also sie haben ja auch Comedy-Specials produziert, sie haben hier Kochshows, Dokus, ne? Also das komplette, sag ich mal, Spektrum von Serien und Senderinhalten, Fernsehinhalten. Und ich fand immer, sag ich mal, die Reality-Shows, die sie produziert haben, ein bisschen schwach. Wir erinnern uns ja auch an, ich glaube hier, was war das, International Beastmaster oder wie auch immer das Ding hieß. Ich fand, das war eigentlich ein sehr schlechtes Gladiators. Ne? Also ich glaube, Adam und ich, wir gucken manchmal Reality, ne? Auch US-Reality. Ich gucke aber auch, sage ich mal, Dating-Shows, deutsche Dating-Shows gucke ich gar nicht, weil ich das auch nicht mehr ertrage. Ich ertrage diese
Leute. Darf ich dir den Titel verraten?
Ja.
Finger weg, Ausrufezeichen.
Was? Oh, ja. Gott, warum? Too hard to oh nein. Finger weg?
Ja.
Gott,
das gleiche bei Das Gelbe von Ei, das heißt auf Englisch Nailed It und in Deutschland heißt es, glaube ich, Das Gelbe vom Ei oder es wurde, glaube ich, sogar jetzt gerebrandet. Das muss ich auch gleich nochmal nachschauen. Da hatten sie auch einen merkwürdigen Titel und du bist ja auch beim Tiger King Titel nicht so gecringed wie wir, weil es ja, wie heißt es, Raubkatzen und ihre
Raubtiere und ihre Raubkatzenbesitzer? Nee. Ich fand ihn gar nicht so schlimm. Also ich fand ihn für einen deutschen Titel okay, weil er hatte ja zumindest noch eine Aussage sogar fast, eine Message. Aber Finger weg klingt wie irgendwie ein Fetisch Finger irgendwas. Ich weiß gar nicht, so wie komisch. Also ich lasse ihn noch kurz zu Ende erzählen. Denn also wie gesagt, Reality-Dating finde ich ja in Deutschland auch immer schwierig. Weil zum einen finde ich die Leute, die auch bei Bachelor Deutschland da sind, das, ich finde, die sind alle furchtbar unsympathisch. Also sind überhaupt nicht Leute, mit denen ich rumhängen würde oder die mit mir rumhängen wollen. Es sind einfach unsympathische Leute. Und ich finde auch meist in Deutschland ist es eher so eine Art Bloßstellung. Das sind alles irgendwie eher, sag ich mal, simpel gestrickte Leute, die da irgendwie, ich weiß nicht, Insta-Fame haben wollen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das nicht in USA auch so ist. Da gibt es natürlich auch ganz viele Insta-Fame-Leute und unsympathische Leute, Logo. Aber hier bei Finger weg oder Too Hot to Handle waren alle relativ sympathisch. Sie waren sympathisch und sie waren witzig und amüsant, weil ich finde ja immer, du brauchst ja auch Leute, die einfach auch ein bisschen interessant sind. Wir denken an so frühe Germany's Next Topmodel Staffeln. Gina Lisa war ja einfach auch wahnsinnig amüsant und witzig. Und wenn da halt nur alle so lethargisch rumhängen, ist es einfach derbe öde. Und wie gesagt, du brauchst ja immer so diese typischen Charaktere, die dann auch eine ganze Staffel eigentlich tragen können. Marissa Margold oder wie auch immer sie heißt. Ne? Das sind einfach, oder Kübelböck zum Beispiel. Das sind ja Casting-Geniusse, die einfach die ganze Staffel tragen. Und hier bei Too Hot to Handle würde ich sogar sagen, dass über 50%, wenn nicht sogar 60-70% der Kandidaten sympathisch sind. Also wirklich, mit denen könntest du jetzt als neuer Biertrinker trinken gehen. Aber ich erzähle kurz, und die Mechanik ist halt, dass die sind super heiß und sind alle super hot und Single und wollen miteinander rummachen. Und die Regel ist, sie dürfen es nicht. Denn wenn sie es täten, würden sie Geld verlieren. Klingt jetzt nach einer sehr kapitalistischen Herangehensweise, macht es aber eigentlich ganz interessant, weil die sich also sozusagen besser kennenlernen müssen. Es geht wirklich nicht jetzt um den schnellen, sage ich mal, das schnelle Herummachen oder schnell irgendwie alle landen im Bett und du siehst dann diese furchtbaren voyeuristischen Nachtsichtaufnahmen, wo sie dann alle irgendwie rumvögeln im Bett, sondern sie dürfen es halt gerade nicht und sie dürfen halt nur miteinander reden de facto oder sich umarmen oder ähnliches, aber sie dürfen halt nicht sich küssen oder mehr. Und das macht die ganze Show echt ganz interessant. Und sie hat halt auch super Tempo halt, ne? Wie wir auch wissen in USA. Bestes Beispiel Shark Tank. 43 Minuten in USA netto, ne? Super Tempo, super amüsant. 2 Stunden oder 3 Stunden mit Werbung in Deutschland. Langsam, ne? Und diese drei Dinge, Tempo, Mechanik und Casting, finde ich, ist hier bei Too Hot to Handle perfekt gelungen. Für Leute, die halt einen Zugang dazu haben. Klar, wenn Leute jetzt wieder sagen, sie gucken sowas nicht, ist scheiße, ist banal, dann bleibt weg. Aber wenn ihr, sage ich mal, generell auch mal ein bisschen Trash-TV vertragt, dann schaut da mal rein, denn ich finde, es ist wirklich brillant produziert. Und du kannst es wirklich so, du kannst es so runterbingen, es macht Spaß, es ist witzig. Absolute Empfehlung von mir. Wirklich. Erstaunlich.
Ich habe es ja nicht gesehen, aber du und ich glaube auch Bjarne in der Redaktion, ihr seid ja auch Fan von Queer Eye, ne? Du warst ja, glaube ich, auch schon vor Netflix Fan davon und ich glaube, Bjarne kennt es hauptsächlich durch Netflix. Jetzt ist es irgendwie, weil du hast ja gesagt, es sind sympathische Protagonisten. Ist das vielleicht so eine Referenz, die du da hast für sowas?
Also ich finde ja Queer Eye, ich weiß ja nicht, weißt du das, Adam, dass der RBB ja ein deutsches Queer Eye produziert hat?
Ja, das weiß ich, ja.
Gott, also wieder der klassische Unterschied. Wirklich, das ist für mich wieder das, was ich gerade versucht habe zu erklären. In Deutschland unsympathisch, bisschen bitchy, überhaupt kein Tempo und Gefühl für die Situation. Und in USA hier, Queer Eye, einfach die Charaktere sind so super, super interessant. Und sie wollen halt die Leute nicht runterziehen, die sie besuchen, sondern sie wollen sie aufbauen. Sie wollen positiv sein. Sie wollen nett zu ihnen sein. Sie wollen, weißt du, you're beautiful and look at your hair. Und natürlich, vielleicht ist es für manche auch ein bisschen zu viel, aber es ist so positiv und warm vom Herzen her. Und nicht immer dieses deutsche Hau drauf, das sind alles Loser und Versager. Ich meine hier so, wie heißen denn diese ganzen, was nicht, nicht Frauentausch, aber auch Bauer sucht Frau und so. Das ist ja alles Runtermacht-TV, finde ich. Oder? Also weißt du, was ich meine? So.
Ja, weißt du, was mir dazu einfällt? Das Model und der Freak damals bei ProSieben, das war ja auch so quasi Queer Eye, bloß halt in gemeiner, würde ich fast sagen.
Ja, und es ist, und denk dran, früher, altes Queer, ich habe es gern gesehen mit meinem Bruder, das war aber auch so, da waren die Fab Fives eigentlich ganz sympathisch, aber die Heten, die sie dann besucht haben, waren immer sehr so dreckige Nerd-Heten, weißt du, die dann so ganz eklige Badezimmer hatten, wo dann alles eklig war und sowas. Mhm. Und da dachte ich auch so, das will ich eigentlich nicht. Und deswegen finde ich halt auch Netflix das sehr, sehr gut hinbekommen, die neue Sendung, du willst, derjenige, der besucht wird oder diejenige, wird nicht runtergemacht, weißt du, das ist einfach Aufbau. Und jetzt klinge ich wie so eine Chaka-Chaka-Lady. Bin ich wirklich nicht. Aber ich finde, es ist sehr angenehm zu sehen. Und ja, also ich finde, es ist ein bisschen anders als Queer Eye, weil das halt wirklich eine klassische, also eher klassische Dating-Show ist. Und Queer Eye ist ja eher so, ich weiß nicht, es fällt fast in irgendwie ein anderes Metier. Ist ja auch sehr, sehr gay, logischerweise. Jetzt hier Too Hot to Handle natürlich eher weniger. Obwohl auch ein bisschen sogar. Auch ganz interessant. Ohne Wertung oder ähnliches. Ich würde sagen, es ist anders, aber es fällt auf jeden Fall in die sehr, sehr gut produzierten Reality-Formate von Netflix. Soweit kann ich sagen, das kann ich sagen. Aber noch eins möchte ich sagen zu deinem Tiger King. Ich weiß nicht, hast du die neue Extra-Folge gesehen, die noch rausgebracht wurde?
Nee, die habe ich noch nicht gesehen, nee. Das heißt übrigens Großkatzen und ihre Raubtiere, nur um das einmal noch festzuhalten.
Aber komm, das ist doch besser als Finger weg. Und was war das andere?
Das Gelbe vom Ei.
Aber du bist ja zum Beispiel auch ein großer Nailed-It-Zuschauer, oder?
Ja, ich habe die erste Staffel gesehen, aber das ist mir dann auch relativ schnell auf den Keks gegangen, muss ich tatsächlich sagen. Aber so das große Backen oder so, das finde ich ja ganz gut eigentlich. Also tatsächlich, so in der Hinsicht.
Genau, aber also wie gesagt, schaut mal rein. Ansonsten habe ich noch Westworld gesehen, ne? Sind ja noch 3 Folgen bis zum großen Finale. Bin ich auch ziemlich drin. Und hast du noch irgendwas so Neues gesehen? Good Fight? Ich weiß nicht, wollen wir drüber sprechen?
Oh, Good Fight. 2 sehr schöne Folgen direkt zum Auftakt.
Ich habe die 2. noch nicht gesehen.
Ah, aber die erste ist halt, die macht eine Sache, da wollen wir ja vielleicht nicht zu viel spoilern, aber es ist schon eine super gute Idee. Die lässt einen Zuschauer auch kurz den Cliffhanger vergessen und dann denkst du dir, was sehen wir hier eigentlich gerade? Und warum kann das nicht der neue Status quo sein? Nicht nur von der Säge, sondern von der ganzen Welt, ohne jetzt mal konkret zu werden. Aber das war schon ein sehr schöner Auftakt, fand ich.
Es war, genau, also schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, dass wir jetzt, ich glaube am 30. Juni, ne, startet ja auch die 4. Staffel endlich beim Fox Channel in Deutschland. Also schreibt uns gerne, ob wir da auch nochmal vielleicht mehr machen sollten, podcastmäßig. Ist ja eine kleine Serie, die jetzt nicht so den größten Buzz hat, ne, und auch nicht so viele Fans, sag ich mal. Aber ich glaube, diejenigen, die es schauen, sind irgendwie komplett da drin. Für diejenigen, die es nachholen wollen, auch gerne nochmal bei Amazon Prime sind momentan im Paket, ich glaube, die ersten 3 Staffeln. Ich muss auch ganz ehrlich einmal kurz Vorgeplänkel machen oder schon Mittelgeplänkel ist es ja fast. Ich hatte letzte Woche eine sehr schöne Podcast-Produktion und zwar mit den beiden Mädels Andrea und Jenny vom Streamgestöber-Podcast. Das ist der Moviepilot-Podcast, den es ja auch schon seit einiger Zeit gibt und ich finde ganz interessant, sowieso momentan jetzt in Corona-Isolation ist, finde ich, die Podcast, sag ich mal, Serienwelt so ein bisschen enger zusammengerückt und man versucht ein bisschen mehr miteinander auch zu arbeiten, wofür man früher vielleicht weniger Zeit hatte. Und wir haben einen Podcast aufgenommen, der auch ziemlich lang war, wir drei. Und es ging auch um Good Fight und ganz, ganz viele andere Tipps. So ein bisschen so die Nach-Ostern-Tipps-Folge ist das. Und wenn alles gut läuft, jetzt auch technisch, wird dieser am kommenden Mittwoch, den 22. veröffentlicht. Wie gesagt, da werden gerade noch die letzten Details irgendwie geklärt. Aber hört doch auch mal da rein, weil da sind auch ganz viele Tipps. Und ich versuche auch über Good Fight zu reden. Also deswegen, da hört ihr auch schon ein bisschen mehr. Aber ja, deswegen, Adam, Good Fight, glaube ich, war auch immer ein großes, großes Ding. Jetzt kommen wir aber mal zu den, zum eigentlichen Business-Thema, ne? Quibi. 2 Wochen mit Quibi. Hast du viel Quibi geschaut? Jetzt, wo du 90 Tage testen kannst?
Ja, hauptsächlich deswegen habe ich viel geschaut. Ich habe am Anfang einiges geschaut. Da hatten wir, glaube ich, kurz mal im einem Walking Dead Podcast einen kurzen Exkurs zu. Und jetzt habe ich in den letzten paar Tagen noch mal ein bisschen nachgeschaut, weil es kamen ja auch neue Formate dazu. Deswegen habe ich jetzt, ich guck mal hier auf meine Liste, 8 Formate oder 9 vielleicht habe ich mal angetestet, wobei viel und Licht und Schatten dabei ist. So viel kann man dazu, glaube ich, schon sagen. Und es ist durchaus interessant, aber ich glaube, so viel kann ich auch noch mal sagen, würde ich jetzt 5 € werbefinanziert oder 8 bis 9 € nicht werbefinanziert dafür zahlen im Monat? I don't know.
Ja, also ich glaube, wir können ja auch noch mal so ein bisschen zurückschrauben. Ne? Wir hatten es erwähnt im Walking Dead Podcast, du sagst es, $5, ne? US mit Werbung, $8 ohne Werbung. In Deutschland war es auch zum Start am 6. April abrufbar als App, ne? Nur als App, denk dran, also nur mobil, für 8,99. Aber wie gesagt, 90 Tage, nee, waren es 90 Tage oder 30? Nee, 90 Tage, ne?
90
ja. Tage kostenlos testen. Und ich weiß nicht, ich mache das ja immer so, ich gehe dann in den App Store, lade es runter und kündige dann gleich. Also damit ich gar nicht in diese Bredouille komme, irgendwie später zu vergessen.
Ja, sollte ich auch machen, glaube ich.
Also nur so als Tipp da draußen, weil gerade wenn du es mobil machst, ist es natürlich sehr easy, weil du gleich dann mobil auch One-Click kündigen kannst. Und dann sagt er dir so, jetzt kannst du noch bis zum, ich weiß gar nicht, so und so vielten Juni, Juli, was auch immer noch gucken. Und dann muss ich gar nicht, weißt du, mich einloggen, ich muss gar nicht gucken, wo das Kündigungsfeld ist oder irgendwas. Es geht einfach wirklich, ne, du fängst den Test an und gleich als nächstes machst du die Kündigung. Ist vielleicht nicht so, wie die Leute das wollen. Aber ich denke, dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Denn ich muss sagen, Adam, ich glaube sogar $5, wenn ich jetzt in USA wäre und ein normales, sage ich mal, es ist jetzt nicht Corona-Time, sondern ich muss jetzt irgendwie jeden Tag eine Stunde pendeln oder irgendwas in der Bahn, gut, in USA in der Bahn vielleicht eher selten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde jetzt eine Stunde einfach morgens zur Arbeit pendeln. Ich glaube sogar, dass ich vielleicht eine Zeit lang Quibi nutzen würde. Aber kommen wir doch mal dazu. Ich habe auch ein paar kurze Daten rausgesucht. Also hier, wir erinnern uns, ne, Brainchild von Meg Whitman und Katzenberg. Sie haben knapp 2 Milliarden an Geldern auch eingesammelt für ihr Format und haben, ich habe auch noch mal nachgeschaut, 175 Shows in Auftrag gegeben. Unterschiedlich. Also was Shows angeht, was Serien angeht, was Filme angeht, das ist ja so ein bisschen eine Unterscheidung. Die Formate haben alle circa 6 bis 12 Minuten Länge und sind halt sozusagen aufgestückelt. Und es gab zum Start 4 Original Serienformate, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 5. Und halt noch diverse Shows. Und jetzt lass uns doch
gleich... Ich glaube, inzwischen sind sie bei den Serien auf 10 schon angestiegen. Genau, also vorhin, als ich da durchgeswiped bin, waren es ein paar mehr.
Also es geht wirklich dann wöchentlich, ne? Also die anderen gehen dann weiter. Meist kommen am Anfang, sind 3 Folgen am Anfang drin und dann kommt jeden Tag eine neue Folge. Finde ich auch ein interessantes Modell. Und es kommen halt dann pro Woche wieder neue Formate, die ein ähnliches Ausstrahlungsfenster haben. Also ich finde es auch ein bisschen verwirrend. Ich finde die App generell technisch super. Ich finde, sie funktioniert super.
Die finde ich auch super.
Sie ist schnell, ich finde, es ist alles wirklich top. Und ich finde auch diesen Move, man kann halt, wie gesagt, hochkant oder quer gucken. Ich gucke meist quer, weil es halt eher so ist, wie ich es gewohnt bin zu gucken. Ich muss aber auch gestehen, manchmal drehe ich es dann hochkant und finde es ganz spannend. Also ich finde dieses Tool, was jetzt so eine Spielerei ist, ich finde es aber eine ganz interessante Spielerei.
Dazu wollte ich dich nämlich fragen, ne? Also hochkant oder vertikal. Ich finde ja, bei mir kann ich nur jetzt anekdotisch sagen, sobald ich das hochkant gemacht habe, fand ich, dass die Auflösung ein bisschen schlechter wurde auf meinem Telefon. Und ich finde auch, dass der Ausschnitt, der da gewählt wird, da muss natürlich irgendwie Abstriche machen, aber ich finde, weiß ich nicht, das sieht halt, ich kann mich an diesen Anblick nicht so ganz gewöhnen. Das fand ich jetzt nicht so. Also deswegen bin ich jetzt eher bei Quergucken geblieben. Und ich habe auch so einen kleinen Handystand. Und wenn ich dann arbeite, dann gucke ich nebenbei vielleicht mal so 1-2 Quibi-Folgen. Oder wenn ich auf dem Balkon sitze, habe ich mir irgendwie ein bisschen was reingezogen davon. Und noch zum Vorgeplänkel gehört für mich, es gibt keine deutschen Synchros bislang. Alles ist auf Englisch da, aber es gibt Untertitel teilweise in verschiedenen Sprachen. Also falls ihr da mal irgendwie reinschauen wollt. Aber natürlich im Moment, wie Hanna schon sagte, alles mobil hauptsächlich, wobei ich auch gelesen habe, dass im Hintergrund gerade jetzt schon an einer Strategie gearbeitet wird, dass es vielleicht doch noch auf einen TV kommt, also irgendwann mal in der nahen Zukunft.
Genau, also sag ich mal, was man auch in USA verfolgen kann, natürlich ist jetzt der Zeitpunkt, ne, der Veröffentlichung, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ne? Also kann man, ich glaube, keiner der Quibi-Verantwortlichen hätte sich denken können, dass das natürlich momentan der Zeitpunkt ist, wo es rauskommt. Und natürlich sagen viele so, hey, wir wollen es gerne auf dem Fernseher gucken in der jetzigen Isolationszeit. Und ich muss auch gestehen, wäre die Möglichkeit da ist, einfach auch so über Apple TV oder was ist das hier, Chromecast oder whatnot, streamen zu können, würde ich es, glaube ich, auch eher streamen. Weil ich finde es so ein bisschen schade eigentlich, dass man immer so alleine guckt. Also weißt du, du bist nur du und dein Handy. Ich finde, es ist so, ich habe mir angewöhnt, komischerweise, weil ich finde, das ist echt der Moment, wo ich in Anführungsstrichen alleine bin. In der Badewanne gucke ich gerne Quibi. Das ist perfekt, ne? Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, habe ich es schon erwähnt? Mac Whitman hat auch die Download-Zahlen veröffentlicht, angeblich, ne? 1,7 Millionen Downloads in Woche 1. Ich habe andere Zahlen gesehen, wo es auch so ein bisschen um die, ne, bei den Apps und ähnliches ging. Da waren von 1,3 Millionen in den ersten, aber glaube ich 5 Tagen geredet worden. Deswegen kommt es ja vielleicht hin. In dem Sinne natürlich vielleicht jetzt nicht die Performance, die sie erwartet haben. Ich finde aber jetzt, sage ich mal, knapp 2 Millionen, vielleicht jetzt ja auch schon ein bisschen mehr, gar nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht. Also ich hätte gedacht fast, dass Quibi noch weniger Interesse empfängt.
Das Problem ist halt, wenn du dann irgendwie die Zahlen hörst von Disney, die irgendwie bei 5 Millionen oder 50 Millionen insgesamt weltweit jetzt schon seit November sind, dann ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn man dann gleichzeitig sieht in Deutschland die Apple-Zahlen, die du vorhin vorgelesen hast, dann ist das schon okay. Aber gleichzeitig denkt man sich halt, 2 Milliarden Invest und dann solche Zahlen, da haben sich die Macher bestimmt ein bisschen mehr von erwartet.
Ja, also natürlich, ne? Natürlich kann man nicht sagen, dass es jetzt ein Erfolg ist, ne? Also ich denke mal schon, sie sind in USA, ich weiß gar nicht, ob sie von irgendwas ausgegangen sind, aber ich hätte schon gedacht, dass sie so an die 5 bis 10 Millionen gedacht hätten in Normal Times, ne? Gerade durch die Testgeschichten auch. Und dass jetzt natürlich auch in USA die News wird natürlich von Corona bestimmt, ist ja auch absolut richtig. Ich meine, das ist ja auch schwierig momentan in den USA. Kann man ja auch nur so sagen, dass da jetzt Leute nicht auf dem Handy Quibi gucken, irgendwie, ich weiß nicht, Elba versus Block oder Punkt, glaube ich, ist auch verständlich, ne? Also das, glaube ich, ist schwierig. Ich bin aber auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja immer denke, ich denke dann so an die ganzen Leute, die ich auch kenne aus dem Webserienbereich, und ich denke immer, ich würde mich schon freuen, wenn Quibi auch ein bisschen Erfolg hat, weil das auch so ein bisschen so ein Push, glaube ich, wäre für Webserienformate. Weißt du, was ich meine?
Ich will ja, nicht, das dass auf
es,
jeden Fall.
Na, ich will nicht, dass es halt so eine, nie, weißt du, wenn Quibi scheitert, glaube ich, werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren kein Funding, größeres, also signifikantes Funding für Webserienformate kriegen. Und das würde ich sehr traurig finden, gerade in Deutschland.
Aber ja, 2 Gedanken dazu, zu den Downloadzahlen nochmal. Du musst ja jetzt auch überlegen, und das finde ich gerade so ein bisschen gravierend an der Sache, die schenken dir das Produkt ja quasi für 3 Monate und dennoch hast du nur 1,7 Millionen Downloads. Wenn du dann erstmal diesen Schritt gehen musst, dass du dafür bezahlen sollst, dann wird ja die Zahl nicht signifikant steigen. Und du hast ja jetzt schon ziemlich große Namen bei diesen ganzen Produktionen drin. Also ich weiß nicht, was sie dann machen, um die Leute dazu zu bewegen, zu investieren und zu abonnieren, weißt du? Das frage ich mich. Und dann eine 2. Frage, die kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser beantworten als ich, weil ich damals nie so richtig ins Thema eingestiegen bin. Es gab doch schon mal sowas, nur auf Snapchat. Und was wurde eigentlich auf Snapchat?
Zur 1. Frage. Ich glaube ganz ehrlich, dass sie den Werbepush, ne, da wird ja auch eine Werbekampagne und ähnliches bei gewesen sein, dass sie die in den Mitte bis Ende März, als dann Corona losging, gekickt haben. Weil, also das ist meine Vermutung. Wie gesagt, ich war nicht in USA in der Zeit. Ich weiß nicht, ob da ganz viel Werbung lief zu Quibi, aber kann ich mir nicht vorstellen. Und dass sie einfach gesagt haben, okay, weißt du, Augen zu und durch, wir bringen es jetzt raus. Diese 90 Tage, ne, ist natürlich, wir geben sie einfach nur, damit die Leute vielleicht was zu tun haben und zu schauen können und gucken dann nach Corona, also wenn wir wissen, wann nach Corona ist, aber gehen dann, sage ich mal, in die normale, in den normalen, sage ich mal, Ausbau und gucken dann, wie wir Quibi an den Mann oder an die Frau bringen können.
Also du meinst eine glorifizierte Beta-Phase, so, genau. Sozusagen.
Was ja auch jeder verstehen kann in Corona-Times. Das ist ja alles einfach nicht normal times, weißt du? Und ich glaube, dass dann auch die Investoren, und du hast natürlich recht, ich meine, 1,7 Milliarden ist mal einzusammeln, ist nicht wenig, dass die aber auch momentan wissen, es sind halt komische Zeiten. Und das Interessante ist ja auch, wenn du dir die Abspende anguckst, die ja auch sehr kurz sind, da sind ja auch alle möglichen Produktionsfirmen mit an Bord.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also da sind wirklich alle, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind, wirst du da sehen. Ne? Also von, das ist wirklich, also selbst die Sender sind ja auch drin in Quibi beteiligt.
Funny or Die oder Fox und alles Mögliche. Ne?
CBS, ja. Also du siehst ja wirklich, ne, wahnsinnig, wahnsinnig viel, wer da drin steckt. Zu deiner 2. Frage, was Snapchat angeht. Ich hatte ja immer das Gefühl, dass viele Sender für Snapchat Serien produziert haben, aber nicht jetzt Snapchat, sage ich mal, ein eigenes Format produziert hat, oder? Meinst du das?
Ja, also ich wie hieß denn dieses eine Format, da hattest du auch einen Serienbiss zu, Serafina oder sowas?
Genau, I am Serafina, gibt es auch jetzt eine weitere Staffel, auch ganz süß, wir haben Serafina ja auch auf dem Seriencamp getroffen, die Schauspielerin, schön groß, war ein sehr witziger Abend. Es gab natürlich wahnsinnig viele, sag ich mal, Sender auch, die für Snapchat Serien produziert haben, ne? Also genau das, was du vorhin sagtest, dieses Hochkantformat, eher eine jüngere Zielgruppe, ne? Also genau das, was du sagtest, aber es war ja, sag ich mal, kein Streaming-Modell, wie jetzt Quibi, wo du für zahlst und dann Inhalte guckst, ne? Das meinst du nicht. Du meinst einfach nur generell, was ist eigentlich aus Snapchat geworden? Gut, wir haben jetzt ja auch gemerkt,
auch so ein bisschen,
dass Snapchat ja auch ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, gab es da nicht auch diesen, was war das, Kylie Jenner-Moment, wo sie meinte, irgendwie das neue Snapchat findet sie doof und dann hat irgendwie Snapchat, ich weiß nicht, die Hälfte des Börsenwerts verloren oder so.
Oh, Snap!
Ja, also es war irgendwie wild. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt, sage ich mal, Snapchat nicht mehr ganz so den Buzz hat und du siehst, ich meine, mittlerweile wahrscheinlich werden wir TikTok-Serien sehen oder so, weißt du?
Ja. Ich glaube, Instagram hat dem halt den Rang irgendwann abgelaufen, weil die einfach die Filter kopiert haben und dann sind irgendwie alle ganz doll zu Instagram gewandert und seitdem ist Snapchat halt irgendwie die dritte oder vierte Geige, was so diese Social-Apps angeht.
Ich glaube, ganz ehrlich, Snapchat ist ein bisschen out irgendwie mittlerweile. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass diese Serienproduktionen für Snapchat halt einen kurzen Buzz kriegen können, aber ich glaube, die aufrechtzuerhalten oder damit irgendwie Geld zu verdienen, unabhängig von jetzt paid im Sinne von sponsored oder mit Werbekunden, glaube ich, war schwierig. Aber interessante Frage, bin ich auch nicht so sehr involviert drin. Aber ich denke sehr fest, dass sie jetzt einfach gesagt haben, weißt du, wir machen Augen zu und durch, wir geben das Produkt jetzt raus, so wie geplant, aber der richtige Launch machen wir dann, wenn normale Zeiten angebrochen sind. Und ich finde, das kann ich irgendwie auch verstehen. Aber dann erzähl doch mal, also wir haben jetzt ja, du hast ja schon erwähnt, das fand ich ja sehr witzig im Walking Dead Podcast, Tine Wittler meets Breaking Bad. Ich habe die ersten zwei, drei Folgen angeschaut und ich muss dir absolut recht geben.
Ja, das Format, von dem wir reden, heißt Flipped, ist mit Will Forte und den kennt man aus Last Man on Earth oder Saturday Night Live und Caitlin Olsen, die kennt man aus The Nick und It's Always Sunny in Philadelphia und da geht's halt um so ein Pärchen, was so eine Home-Makeover-Show hat, also wie heißt es denn in den USA? America's Home Makeover oder Property Bros oder was es da alles gibt in Deutschland, Einsatz in vier Wänden oder Familie im Glück oder sowas in die Richtung. Und die sind halt zwei so, insgesamt sind es halt eigentlich zwei so Douchebags, würde ich schon fast sagen, die eigentlich nur vor der Kamera harmonieren und dahinter eigentlich ziemliche gemeine Hunde sind. Und die kommen unverhofft an ganz viel Geld und erfüllen sich dann den Traum, dass sie diese Sendung machen. Und dann stellt sich bald heraus, wem das Geld eigentlich gehört. Und dann geht das Ganze so in diese Richtung Breaking Bad, Weeds. Ich weiß nicht, ob Ozark da auch ein bisschen eine Referenz ist. Aber sowas in die Richtung dann halt bloß halt mit deutlich mehr Comedy, würde ich sagen.
Fandst du es denn witzig? Also ich habe jetzt die ersten drei Folgen, glaube ich, gesehen. Ich fand es nicht so witzig. Meins war es nicht so. Aber habe ich ja auch immer gesagt, Comedy ist nicht so meins. Und ich fand die beiden auch, also mich, ich
mag beide ja eigentlich ganz gerne, ja.
Guckst du weiter? Wie viele Folgen hast du gesehen?
Ich habe, glaube ich, vier gesehen bisher. Das ist jetzt nicht die Quibi-Serie, von der ich die meisten Folgen gesehen habe, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Und es ist auch nicht mein liebstes Comedy-Format. Aber es ist irgendwie so von der Idee her ganz interessant, glaube ich, tatsächlich. Man muss aber schon eine hohe Toleranz dafür haben, solche nicht ganz sympathischen Figuren, die halt auch sehr trottelig sind, halt aushalten zu können. Ich glaube, damit steht und fällt der Genuss dieses Formats einfach auch ganz stark.
Ja, ich war auch nicht so, genau, wie du sagtest, ich war auch nicht so in der Stimmung nach diesem, weißt du, diesem dunklen, dirty Amerika, weißt du, so dieses, genau, wir sind dumm und, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte da überhaupt keinen Zugang auf einmal zu, keine Ahnung.
Kein Bock auf ignorante Protagonisten.
Ja, weißt du, was ich meine? So irgendwie, ich glaube, ich brauchte momentan ganz viel, ne, Wärme und, ne, Positives. Und da waren irgendwie, die beiden von Flip waren, ging mir irgendwie auf den Geist.
Ich kann dir mal mein Comedy-Format, was mich am wenigsten gekickt hat, nennen, nämlich Aqua Monkeys. Das ist eine Serie über zwei Poolreiniger, die irgendwie ganz verplant sind. Meine erste Referenz ist Napoleon Dynamite, so von der Stimmung her. Und das ist halt auch ein sehr, sehr, sehr spezieller und spitzer Humor. Und das ist alles so gemächlich und so ein bisschen langsam und irgendwie so Deadpan auch tatsächlich. Und das ist, da habe ich so nur zwei Folgen vorhin geschaut und ich finde es jetzt auch nicht so super geil. Aber ich glaube, dass es da vielleicht auch so diese Dude-Zielgruppe gibt, die das, der das gefallen könnte. Aber da weiß ich, glaube ich, nicht, ob ich da noch mehr Folgen jetzt persönlich brauche von.
Ich habe das Bild gesehen und dachte, okay, ich will nicht.
Und die letzte Comedy, die ich gesehen habe, es gibt noch eine Serie, die ist zwar keine Comedy, die würde ich aber Comedy nennen, ist, und das ist auch mein Favorit tatsächlich, Dummy mit Anna Kendrick und Donald Lowe. Den Donald Lowe kennen wir aus beispielsweise Gotham oder Terriers, Keine Gnade für Dad. Anna Kendrick kennt man aus Pitch Perfect oder Up in the Air und vielen anderen Filmen. Und da geht es darum, die beiden sind ein Pärchen und Donald Lowe hat eine Sexdoll und Anna Kendrick bildet sich dann ein, dass diese Puppe mit ihr spricht. Und das Ganze ist dann halt so ein bisschen eine Mischung aus Hör und Lars und die Frauen. Beides tatsächlich auch Ryan Gosling Filme.
Ich wollte gerade sagen, Lars and the Real Girl. Ne? Ich habe den Film geliebt damals.
Genau. Ja, ja. Und es wirkt erstmal super strange hier, so die Idee und so, aber es gibt dann schon in der zweiten, dritten Folge, es sind drei bisher erst draußen, so ein paar Momente, wo ich mir denke, oh, das ist ganz schön clever und das ist auch so ein bisschen kritisch, was so dieses ganze Thema angeht und so. Und man versucht auch die ganze Zeit so nicht jetzt unbedingt so Sex-Doll-Shaming oder Sex-Toy-Shaming zu machen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und Anna Kendrick mag ich eigentlich sowieso ganz gerne meistens von dem, was sie macht, obwohl sie natürlich manchmal auch so ein paar nervige Angelegenheiten hat, Angewohnheiten. Aber so insgesamt so von der Formatidee von den Comedies war das bisher mein Favorit auf jeden Fall.
Ich überlege gerade, es gibt Sex-Doll-Shaming.
Naja.
Nein, ich weiß, was du meinst. Okay, aber interesting, da habe ich noch nicht reingeschaut, Dami. Stimmt, die Kendrick-Serie, ne? Ich finde, es ist relativ schwierig auch zu sehen, was es eigentlich alles gibt bei Quibi. Ich habe nämlich am Anfang, ich glaube in Woche 1, als es dann rauskam und du es erwähnt hattest und ich es ja ganz vergessen hatte, habe ich mal geschaut, was so die Kritiker sagen in USA vor allem, was so die besten Shows sind. Und ich bin dann relativ schnell in die Show gegangen, When the Streetlights Go On. Hast du da mal reingeschaut?
Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft.
Ist mit auch Queen Latifah. Und es geht so ein bisschen um eigentlich auch so ein Mord in einer Kleinstadt. In den 90ern spielt es und du hast einen Protagonistin, auch einen jungen Dude. Für mich wirkte das so, ich erinnerte mich auch an irgendwie Filme, die ich kenne aus der Zeit. Ich hatte so einen starken Nostalgiefaktor, auch schöne Musik, auch alles. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, Adam, du hattest es, glaube ich, auch im Podcast schon erwähnt, es kommt mir vor wie einen durchschnittlichen Film, den ich gucke, aber mit Unterbrechungen.
Ja.
Und das sind so Sachen, ich weiß nicht, also dann, wenn mich die ersten 6, 8 Minuten, wie auch immer der Pilot in Anführungsstrichen, die erste Folge ging, nicht komplett einholt, bin ich dann irgendwie schon so ein bisschen ungeduldig. Und wie gesagt, jetzt, ich glaube, ich habe 4 Folgen gesehen. Ich finde es ganz nett, aber ich frage mich halt, warum soll ich es weiterschauen, wenn es vielleicht doch im Endeffekt nur ein durchschnittlicher Film ist?
Ja, ich ertappe mich halt jetzt manchmal bei den Formaten, wenn in der zweiten Folge von diesen 8-minütigen, 6-minütigen Dingern mal was nichts passiert, dann bin ich schon ein bisschen ungehalten. So den Piloten gebe ich immer eine Chance, weil dann denke ich mir, das ist jetzt das Konzept, vielleicht kommt man zu einem Punkt. Aber dann irgendwann, also die Aufmerksamkeit und die Geduld dafür hat irgendwie teilweise auch schon schnell ihre Grenzen, auch wenn die Formate so kurz sind.
Witzig, dass du es sagst, bei mir genauso. Ne? Ich dachte mir jetzt, Hanna, reiß dich mal zusammen. Du wirst dich doch noch 8 Minuten konzentrieren können. Ne? Du guckst ja sonst auch irgendwie 3 Stunden lang, bis eine Serie irgendwie gut wird, gerade im Dramabereich. Ne? Warum kannst du es hier nicht irgendwie mal 30 Minuten aushalten? Aber ich gebe dir absolut recht. Ich finde, Quibi erinnert einen auch so ein bisschen an Vor-Corona-Zeiten, als man noch so im Stress war. Weißt du, dass man noch irgendwie alles so ganz schnell von A nach B und alles musste jetzt gemacht werden und dann musst du noch, ich weiß nicht, zum Schuster und musst noch hierhin und dahin laufen. Und jetzt in dieser doch irgendwie notgedrungenen, entschleunigten Zeit ist, finde ich, Quibi so wie eine Erinnerung an frühere Zeiten, oder? Hatte ich das Gefühl, dass ich dann auch selber in den alten Stress und Druck wieder kam. Ja. Aber ein anderes Thema. Ich habe Survive mit Sophie Turner, habe ich noch versucht zu schauen, bin ich auch überhaupt nicht reingekommen, kann aber auch irgendwie...
Da habe ich die erste Folge gesehen.
Fand ich echt, also wieder die alte Frage, wenn es nur ein durchschnittlicher Film ist, warum sollte ich ihn mit Unterbrechung gucken? oder?
Ich dachte, als ich das Poster gesehen habe, dass es um eine Serie geht über einen Flugzeugabsturz und sie die einzige Überlebende ist. Aber erklär doch mal, worum es in Wirklichkeit geht.
Boah, das war das Erste, was ich gesehen hatte, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten. Ich erinnere mich jetzt noch so dunkel an, dass es eigentlich an so Therapie und Aufarbeitung geht, oder? Traueraufarbeitung.
Ja.
War das das?
Und du es ist so ein bisschen wie Dollhouse, nur in ernsthaft vielleicht und ohne, dass die Leute ihre Persönlichkeiten wechseln.
Ja, und es war auch sehr, ich fand es relativ düster. Also ich hatte irgendwie,
ja,
wie gesagt, es war,
auf jeden Fall.
Es ging mir unheimlich, also nicht, dass es mir nahe ging, so viel Emotionen hatte ich noch nicht, aber es war so ein Downer irgendwie, den ich in der Zeit gar nicht abkonnte. Und ich fand auch Sophie Turner stromerte da irgendwie so rum. Ich hatte irgendwie wenig Zugang dazu. Vielleicht muss ich nochmal
darf ich dazu mal fragen, als jetzt jemand, der Game of Thrones eher so nebenbei geguckt hat und nicht mit viel Leidenschaft. Fandst du Sophie Turner, also zwei getrennte Fragen, fandst du sie in Game of Thrones eine gute Schauspielerin und wie fandst du ihre Leistung hier? Weil in Dark Phoenix finde ich sie zum Beispiel ja auch teilweise nicht so, glaube ich, mehr
gut. Also ich gebe dir recht, ich fand Sophie Turner war anfangs bei Game of Thrones nicht die beste Schauspielerin. Also ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, ich glaube, es war ja auch eine ihrer ersten größeren Rollen. Ich weiß gar nicht, ob sie davor noch so viel anderes gespielt hat, ich glaube nicht, sie war ja auch derbe jung. Ich fand aber wirklich nachher, also gerade in den späteren Staffeln, wurde sie wirklich gut und sehr, sehr gut sogar. Ich würde sogar sagen, es gibt manche Folgen, wo Sophie Turner wirklich auch fast mit die beste Schauspielerin ist, die da irgendwie rumläuft. Also jetzt, okay, nicht die beste von allen, aber du merkst, da hat sich wahnsinnig auch was getan in ihrem Spiel. Und sie, auch wenn du Interviews mit ihr schaust, auch ganz sympathisch, erzählt sie auch, unter was für Druck sie auch litt während der Dreharbeiten und wie viel Ängste sie auch hatte. Und also, ne, auch mit diesem ganzen Fantum umzugehen und alles und der ganzen Kritik auch online. Also wirklich, ich finde, du merkst, dass sie eine sehr viel bessere Schauspielerin geworden ist. Ich würde dir aber weiterhin recht geben, ich glaube nicht, dass sie die beste Schauspielerin ist. Und ich gebe dir auch recht, ich fand Dark Phoenix war sie sehr schwach. Und hier würde ich auch.
Manchmal liegt es, glaube ich, auch hart am Material, mit dem sie arbeiten, ne?
Genau, also klar, das ist natürlich auch immer, ne? Es steht und fällt natürlich auch damit, aber du hast halt auch Schauspieler, glaube ich, die so gut sind, die auch alles so wegspielen können, weißt du? Egal wie schlecht es ist. Also auch ein Peter Dinklage, glaube ich, egal ob seine Monologe scheiße waren, der konnte bei Game of Thrones jede Szene irgendwie durchspielen, ne? So. Und hier fand ich auch, also in den ersten, gerade wenn sie, finde ich, zu sehr im Mittelpunkt steht, finde ich, kann sie es meist alleine noch nicht so recht tragen. Oder? Ist das vielleicht eine nette Beschreibung dafür?
Ne? Das klingt wie ja.
Also, ja. Ne, ich mag sie. Ich finde sie auch wirklich sehr sympathisch, auch bei, sag ich mal, was ich jetzt so von ihr mitbekomme in der Branche oder ähnliches. Aber ja, ich finde, sie, da ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Dann haben wir ja auch ein Format gesehen, glaube ich, wo wir beide sehr viele Folgen von gesehen haben. Komischerweise, Most Dangerous Game mit Liam Hemsworth und Christoph Waltz. Jetzt muss ich sagen, es macht Sinn, warum ich ziemlich viele Folgen davon gesehen habe, denn ich habe so leider so ein kleines Faible für Liam Hemsworth. Immer schon gehabt.
Hast du?
Ja, das ist ganz so ein bisschen witzig. Es fing schon an, als er, ich glaube, 18 war oder so, wo ich schon dachte, oh Gott, Hannah, ne, das geht gar nicht. Nee, es tut mir leid. Also von allen Hemsworth-Brüdern da draußen war mir Liam immer schon der Liebste. Und ich finde ihn extrem hot. Das tut mir leid. Das ist wirklich, ich weiß
Chris Orbast.
Nein, es tut mir leid. Liam, absolut Liam.
Da komme ich auch direkt in Stimmbuch aus.
Und der läuft auch so niedlich. Und in Dangerous Game siehst du ja eigentlich nichts anderes, als ihn irgendwie rumlaufen. Also,
das stimmt.
Deswegen, ich finde, Christoph Waltz spielt wieder Christoph Waltz. Es ist wirklich, also schablonenhaft könntest du ihn nehmen und auf drei andere Rollen eigentlich draufpacken, die er da wieder rausholt. Schon die Intonation in Art zu sprechen ist komplett die gleiche. Es nervt langsam. Ich habe wirklich manchmal jetzt auch die Schnauze voll von Christoph Waltz. Tut mir leid. Und es geht ja auch, um es kurz zu machen, er ist so, also Liam Hemsworth ist verheiratet, Frau ist schwanger, er hat Geldprobleme, hat auch noch Krebs, muss aber dieses Riesenhaus finanzieren. Das war ja immer mein erster Gedanke, Adam, oder? Verkauf doch das scheiß Haus. Dann hast du schon mal ein bisschen mehr Geld. Oder? Du musst nicht irgendwie in einem sechs Zimmer, 400 Quadratmeter Haus wohnen. Aber gut, das ist eine andere Thematik. Es ist halt sehr, finde ich, so sehr amerikanisch. Du bist ein guter Ehemann, ne? Du sorgst für deine Frau, die schwanger ist. Du sorgst für deine Familie. So ein Vibe hatte ich da ganz extrem. Und sag mal, Adam, bei dir rauscht das gerade so ein bisschen? Bin ich das oder bist du das?
Ach nee, dann, okay. Ich weiß nicht, ich hoffe, Ja.
Okay, also verzeiht bitte das kleine Rauschen. Und nachher, was macht er dann? Er trifft Christoph Waltz, beziehungsweise das Unternehmen, und dann wird er halt zu so einem Gejagten. Hat so ein bisschen so einen Running Man-Vibe, ne? Er muss dann halt irgendwie rumlaufen und es gibt verschiedene Jäger. Er weiß anfangs nicht, wer die Jäger sind. Die dürfen ihn umbringen, müssen aber natürlich aufpassen, dass es nicht zu öffentlich ist. Und er muss weglaufen und alle Stunde kriegt er mehr Geld. Und jede Stunde wird kurz ein Signal via seinem Telefon, was er nicht wegwerfen darf, gesendet, wo er ist. Also da können die Jäger ihn dann auch finden. Ja, Adam, was denkst du? A Dangerous Game. The Most Dangerous Game,
The Most Dangerous Game, ja. Das basiert ja auch alles auf einem Film oder auf einem Buch, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall gab es das schon mal. Ich kenne es auch als Simpsons-Parodie und ich kenne das, glaube ich, auch als Film oder so. Ich weiß nicht, Deliverance ist ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung manchmal. Aber meine Assoziation war 24 meets nicht auflegen. Und auf der Flucht, ohne jedoch irgendwie jemals ganz den Sog von so einem 24 zu entfachen, sondern was wäre, wenn 24 nicht 2000, sondern in den 90ern rausgekommen wäre und du so ein paar Abziehschablonen-Schurken hast, die irgendwie die Scenery chewen teilweise, aber irgendwie auch ganz geil, aber auch ziemlich trashy und cringy manchmal. Ja, das ist so, ich konnte aber trotzdem nicht wegsehen und habe, glaube ich, 14 Folgen jetzt, also alle, die da waren, irgendwie schon gesehen.
Danke, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch 12 gesehen und ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, alle Filme, die du gerade genannt hast, nicht auflegen auf der Flucht, sind besser. Also kann man faktisch sagen, ne? Das sind bessere Formate und man sollte die eher schauen. Und alle Bösewichte, genau, sind wie so Superhelden-Bösewichte, ne? So ganz over the top und überspielt auch und unangenehm und cringe. Und auch die Action-Szenen, finde ich, sind auch nicht gut. Also er ist ja auch, in Anführungsstrichen, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, er ist ja auch so ein Normalo. Er kann halt rennen, weil er irgendwie ein Jogger ist so ungefähr und früher, glaube ich, irgendwie ein Leichtathlet oder irgendwas war. Aber er kann jetzt ja auch eigentlich, er ist ja kein Marine oder kein Polizist oder kein, er ist ja ein normaler Business-Dude eigentlich. Ja, ich gebe dir recht. Also ich würde sagen, das ist für mich wie ein durchschnittlich bis schlechter Actionfilm, der jetzt in 6- bis 8-minütige Formate gequetscht wird. Und trotzdem muss man hingucken. Ich dachte, es wäre bei mir meine Liam Hemsworth komische Faszination, aber scheinbar ja nicht, wenn du auch gucken musstest.
Ich finde es irgendwie ganz
amüsant. Ja. Da gibst du, du hast auch einen Liam Hemsworth.
Ich habe einen Christoph Waltz Crush.
Merkwürdig, oder? Dass wir beide da so drauf. Ah, okay, interesting.
Also aber dieses Konzept ist so an sich eigentlich so, das ist so ein High-Concept-Ding, was halt so drüber ist, dass es mich vielleicht fasziniert. Und deswegen bin ich, glaube ich, dran, weil ich jetzt auch irgendwie wissen möchte, wie er aus dieser Sage kommt, aus dieser Sache kommt, weil der Cliffhanger, wo ich jetzt stehen geblieben bin, der ist schon, der hat schon auch ein bisschen Bums. Und deswegen, ich glaube jetzt, ich weiß ja nicht, es ist schwer abzuschätzen immer, wie viele Folgen es dann eigentlich gibt pro Serie oder pro Staffel. Deswegen, wenn ich jetzt 14 gesehen habe, wenn es jetzt 15 oder 20 sind, dann, naja, dann ist es das halt und dann kann ich es auch irgendwann mal abhaken gedanklich, aber das möchte ich jetzt, glaube ich, so, wenn ich dann mal einmal drin bin, dann möchte ich es vielleicht auch mal zu Ende sehen.
Witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch so nach Folge 10, habe ich mal gegoogelt oder versucht zu googeln und zu finden, wie viele Folgen es eigentlich gibt. Ich habe es nicht gefunden.
Ja.
Das ist sehr merkwürdig, okay. Aber witzig, ich bin in Folge 12 und ich will auch weiterschauen. Gott, wir sind so schlecht. Ich habe mich aber auch noch mal so ein bisschen in die Reality-slash-News-Formate
aber geworfen. Warte, ich habe noch zwei Serien.
Ah, okay.
Zwei Serien habe ich noch. Nämlich The Stranger mit Dane DeHaan und einer Lady, deren Namen ich jetzt leider nicht kann, aber sie ist als Rideshare-Driverin unterwegs und nimmt halt irgendwann DeHaan als Fahrgast auf und es hat halt irgendwie eine normale Fahrt so vor sich und dann merkt sie, der Typ neben mir könnte ein ausgemachter Psychopath sein, weil er irgendwann ein Geständnis macht. Bevor ich dein Fahrgast war, war ich in einem Haus und habe ein Pärchen erstochen und ihr Kind. Dann ist halt aber im Verlauf des Formats und im Verlauf der ersten zwei Folgen so die Frage, hat er das wirklich gemacht oder nicht? Weil es gibt dann so unterschiedliche Geschichten dazu. Und sie muss dann halt irgendwie gucken, wie sie zurechtkommt, ob sie überlebt, weil er verfolgt sie auch und stalkt sie, kann sie beobachten mit verschiedensten Mitteln und so. Und auch die Leute in ihrer Umgebung sind nicht immer so unbedingt eine Hilfe. Also zum Beispiel gibt es so einen Anruf von ihrer Mutter, der irgendwie ganz merkwürdig ist, wo ich auch ein bisschen daran gezweifelt habe, ob die Macher uns jetzt da was sagen wollen, dass sie vielleicht irgendwie eine unzuverlässige Erzählerin ist oder ob es diesen anderen Typen überhaupt gibt. Das ist alles auch noch nicht so geklärt. Ich habe da jetzt so auch 4, 5 Folgen gesehen und das ist auch so ein Format, was ich ganz spannend finde, aber auch teilweise ähnlich wie Most Dangerous Game tatsächlich von der Machart her finde, dass es manchmal so ein paar Twists gibt und so ein paar Entscheidungen, die halt so ein bisschen fragwürdig sind. Es ist halt so, manche Quibi-Formate stelle ich mir so vor, wie ich habe ja nicht so viel davon gesehen, aber in den 30ern und 40ern gab es ja so Kino-Serials. Das erste, was es da wahrscheinlich gab in einem etwas moderneren Kontext, war so die Batman 60er-Serie, die ja auch immer so auf Cliffhanger gearbeitet hat und immer so 10, 15 Minuten Intervalle hatte. Und hier ist es manchmal bei den Dramaserien bei Quibi halt ganz ähnlich. Und das ist halt bei The Most Dangerous Game und bei The Stranger so, dass die beiden Formate irgendwie, finde ich, ganz spannend vom Konzept her. Und deswegen bin ich dran. Aber das hast du ja gar nicht gesehen, ne?
Ich habe es gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich damals drüber geschrieben hatte, war Vena Sood, ne? War, glaube ich, die Regisseurin und Creatorin.
Ach so, okay.
Und das ist die von The Killing vor allem, ne? Und anderen Serien damals. Ich glaube, es ist eine Dänin, soweit ich weiß, eigentlich. Aber natürlich jetzt, sage ich mal, als Showrunnerin ist eine Kanadierin. Okay, ich habe nochmal geschaut. Im Serienbereich natürlich wahnsinnig bekannt, weil sie fantastische Serien auch produziert hat. Hier 7 Seconds zum Beispiel war ja auch von ihr. Und ich fand es interessant, dass Quibi auch jetzt ihr ein Format gegeben hat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn es um so Psychoterror gegenüber Frauen geht, kann ich das auch ganz schlecht gucken.
Ja, da auf jeden Fall auch eine Triggerwarnung zu. Das ist ja.
Boah, diese Vorstellung, weißt du, wenn du sitzt hier irgendwie im Moja oder im Bergkönig und da ist irgendwie so ein creepy Dude neben dir. Ugh, ich finde, es ist furchtbar. Sorry. Also nur so vorweg. Es klingt so, als ob ich es schwer gucken könnte.
Und das letzte Drama-Format, was ich mir noch gegeben habe, bevor wir zu Reality kurz mal kommen, das ist mir durch Twitter ins Auge gefallen, weil irgendeiner von den US-Kritikern hatte das getweetet und ich war sofort fasziniert, nämlich 50 States of Fright von Sam Raimi, dem Spider-Man-Regisseur, dem Evil Dead-Macher. Und dabei handelt es sich um eine Anthology-Serie, die halt die 50 US-Staaten vorhat, irgendwie abzuarbeiten in ihrer Geschichte. Und der erste Dreiteiler ist mit Rachel Brosnahan und Travis Fimmel, glaube ich. Der ist, glaube ich, aus Vikings, oder?
Genau, der mit den schönen Augen aus Vikings.
Die spielen ein Pärchen und das ist oh Gott, dieses Format, beziehungsweise diese Story. Es ist ein Dreiteiler und es handelt von einem Typen, der ist so mechanisch begabt und baut so Möbel und damit kommen die beiden durch die Runden. Aber Rachel Brosnahan spielt eine Frau, die immer mehr möchte. Sie möchte die Schönste sein, sie möchte irgendwie Luxusgüter haben, obwohl sich der Mann es nicht leisten kann. Aber er erfüllt ihr jeden Wunsch und liest ihr alles von den Lippen ab. So, er ist gleichzeitig, er macht das Ganze mit Holz und muss Bäume hacken im Auftrag von irgendwelchen Auftraggebern. Weil jemand seinen Partner nicht kann, bittet er seine Frau, ihm beim Holzhacken zu helfen.
Moment, stopp mal gerade da, es klingt crazy. Es klingt für mich anfangs nach einem Computerspiel und ich wüsste jetzt nicht, wohin es geht.
Ja.
Okay.
Soweit, so gut, sie hilft ihm also. Und er hackt einen riesengroßen Baum, sagen wir mal so 20 bis 50 Meter, und der fällt um und fällt sie quasi mit um, sodass ihr Arm unter dem Baum liegen bleibt. Und es ist Sam Raimi und es ist alles splatterig und Blut überall. Und er muss sich jetzt entscheiden, kann er seine Frau retten, kann er sie da wegheben oder nicht? Also nimmt er die Axt, hackt ihr den Arm ab und sie ist dann ohne Arm. Und das Bild, was gepostet wurde im Vorfeld, war Rachel Brosnahan mit einem goldenen Arm. weil er macht ihr einen Ersatzarm, der aber erstmal aus Metall ist, aber dann sieht sie, dass er das Ganze auch aus Gold machen kann. Und weil sie ja so oberflächlich ist und so merkwürdig in diesem Dreiteiler, besteht sie darauf, dass er das Ding ihr aus Gold baut. Und dann hat sie eine goldene Prothese. Nur das Problem ist jetzt, das Gold
der
macht sie
ist.
Krank.
Ach so. Ich dachte, das ist auch derbe schwer. Wie schwer ist dieser Scheiß
Arm? Und dann, Das auch. Und dann nimmt die Tragödie ihren Lauf, weitere Sachen passieren mit ihr. Und das Ganze hat dann auch noch so eine Sam Raimi-Grusel-Splatter-Komponente, die völlig abgedreht ist. Natürlich auch so diese Evil Dead-Zooms und ein bisschen Blut und Gore. Aber es ist so gaga und so drüber, dass ich meinen Augen nicht trauen konnte, was ich da gesehen habe. Es ist halt auch insgesamt, die drei Teile sind, weiß ich nicht, 22 Minuten lang zusammen. Aber es ist halt so merkwürdig und wie die Figur angelegt ist, ist so bescheuert. Aber es ist wie halt ein Unfall beim Baumfällen. Du kannst nicht wegschauen.
aber nochmal ganz kurz, würdest du jetzt sagen, es ist eher Horror, ja, ne? Also Splatter-Horror, oder sowas?
Du denkst ja am Anfang, es ist so eine Soap wie bei Desperate Housewives oder sowas. Und dann nimmt es halt diese komischen, weirden Turns und dann wird es halt splatteriger. Und, okay. Und die Serie an sich ist eine Horror-Anthology. Also es ist auch super merkwürdig geschrieben so und erzählt da, wir haben einen Erzähler, der über diese ganzen Begebnisse spricht und es von der Stimmung und vom Mut her wirkt es alles so komplett merkwürdig halt. Also ich kann es wirklich super schwer in Worte fassen. Es ist das weirdeste Format, was es da, glaube ich, gibt. Aber irgendwie war halt auch super unterhaltsam.
Also guckst du weiter jetzt? Guckst du die nächste Teil der Anthologie hat dann auch wieder drei Folgen wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich tatsächlich, wie viele Folgen die haben. Ich würde mir den nächsten vielleicht noch geben, vielleicht dann mal so gucken, ob mich dann Bundesstaat interessiert, wenn es da jetzt Montana gibt, als alter Montana-Liebhaber, dann vielleicht sowas. Und ich bin halt gespannt, ob man das überhaupt noch toppen kann mit diesem komischen goldenen Arm. Es wird schwer.
Okay, aber interessant, ne? Das waren jetzt die zwei Formate mit dem anderen, was wir vorhin schon erwähnt hatten hier, Fuqua, ne? Free Rashawn mit Lawrence Fishburne, was glaube ich sozusagen also letzte Woche neu rauskam, ne? Da habe ich noch nicht reingeschaut, muss ich gestehen. Aber ich glaube, in das Anna Kendrick-Format werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ich glaube, hier bei Goldenen Arm werde ich passen, obwohl ich natürlich Brosnahan auch gerne mal wieder in so einer, sage ich mal, eher prolligen Rolle sehen möchte, weil ich fand, sie war ja damals auch bei House of Cards zum Beispiel, war sie ja sehr gut, ne? Und ich finde sie ja auch ganz, ganz interessant. Wild, okay. Noch irgendwo reingeschaut oder können wir langsam in Reality und Show gehen?
Das war's, glaube ich, außer mir fällt irgendwas ein, aber das sind die Sachen, wo ich mir noch Notizen gemacht habe. Kannst gerne den Reality-Exkurs machen, weil ich da nur ein Format tatsächlich gesehen habe.
Ich würde jetzt mal in ein Format gehen, was eher so, sage ich mal, Reality-Doku angeht, also auch Factual. Und ich sagen muss, das fand ich mit Abstand das beste Format, was ich gesehen habe bei Quibi. Und zwar war das, habe ich jetzt auch richtig hoffentlich aufgeschrieben, You Ain't Got These. Davon schon gehört?
Wie bitte?
Ja, ich brauchte auch ungefähr 3 Tage, um den Namen zu merken. You Ain't Got These.
Ach so, doch, da habe ich, glaube ich, das Cover gesehen, da hatte jemand einen Sneaker in der Hand, oder?
Genau. Ganz ehrlich, ich habe mit Sneakern nichts am Hut. Ich habe früher Basketball gespielt im Verein, auch nicht so schlecht. Ich durfte mir ein paar Sneaker irgendwie kaufen von meinen Eltern und das war's. Hatte sogar auch Air Jordans, aber wie gesagt, ich hatte nur ein paar irgendwie und habe all die Jahre in ein paar gespielt. Die waren noch ziemlich kaputt nachher. Aber ich habe mit Sneakern gar nichts am Hut. Also ich weiß, dass es natürlich eine große Branche ist und dass die auch sehr viel Umsatz macht und dass da irgendwelche Drops stattfinden und Leute irgendwie anstehen und Riots passieren und irgendwelche Rapper mit irgendeiner Brand zusammen kollaborieren und da irgendwie wahnsinnig viel geht in der Branche. Ich habe davon keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Format, ich war fasziniert. Ich erzähle mal kurz, es ist von und mit so ein bisschen Lena Waithe. Ich finde, Lena Waithe ist momentan überall. Ich habe das Gefühl, ich sehe sie in Westworld, ne? Queen and Slim hat sie geschrieben. Ich sehe sie in Talkshows überall. Wir kennen sie natürlich. The Chi. Sie hatte doch auch hier das erste Mal, dass ich sie gesehen hatte, wie hieß nochmal diese Netflix-Serie?
Masters of None.
Ich habe irgendwann mal geguckt bei IMDb. Sie war sogar im Writer-Staff bei Bones mit dabei damals. Also ganz interessant. Fand ich auch witzig. Also Lena Waithe, wie gesagt, momentan überall. Und sie geht jetzt, sage ich mal, der Sneaker-Kultur so ein bisschen auf die Spur, auf die Spuren. Und das finde ich ganz interessant. Es geht so ein bisschen natürlich Michael Jordan, ne, mit Nike, großes Thema. Ist dann so wie eine Folge, die so ein bisschen abgeschlossen ist. Und eine Folge abgeschlossen im Sinne von 7-8 Minuten. Dann hast du die nächste Folge Run-DMC und Adidas. Dann hast du verschiedene schwarze Designer, die ich auch noch, ich kenne die nicht, wahrscheinlich kennen andere Leute, die sich mit Sneaker Culture irgendwie auskennen, kennen die, wo es um verschiedene Designs geht, um wo es um verschiedene Produkte geht. Geht natürlich auch viel um jetzt, sage ich mal, Black Culture und der Ausdruck, was Sneaker bedeuten sozusagen in bestimmten, für bestimmte Leute. Das Business dahinter. Du hast doch, Adam, du bist nachher auf so einer Sneaker-Con, weißt du, wo dann so Sneaker gehandelt werden und alle mit so, ich weiß nicht, $20,000 irgendwie rumlaufen und alles nur so Cash, irgendwelche Sneakersammler sind, die irgendwie, also wie gesagt.
Vanilla Ice ist großer Sneakersammler.
Für mich sehr, sehr fremd. Ich habe keine Ahnung von diesem Business. Ich muss aber sagen, ich habe die Folgen so weggebinged wie nur was. Also wirklich super interessant, sehr schön, finde ich, produziert auch. Also nicht so überproduziert, sondern eher sehr, sehr ruhig, aber auch dokumentarisch produziert mit den Hintergründen. Also gerade auch diese Bilder von Michael Jordan gehen mir natürlich schon nah oder auch, wie gesagt, Run-DMC, die alten Geschichten. Super interessant. Lena Waithe, so ein bisschen als Moderatorin, sie besucht dann, sage ich mal, die verschiedenen Leute. Interesting. Also wirklich ein tolles Format. Ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt in Normal Times wären, würde ich sogar $5 zahlen für dieses Format. Hat mir echt super gut gefallen. Und ich kann jedem, also diejenigen, die mit Sneakern was anfangen kann sowieso, schaut mal rein. Aber auch diejenigen, die, sage ich mal, einfach irgendwie Interesse haben an einer interessant gemachten Doku. Und hier muss ich auch sagen, dass diese 8 Minuten, weil das wie so die einzelnen Doku-Teile waren, perfekt funktioniert hat. Also du hast Michael Jordan 8 Minuten, Run-DMC, ne? Perfekt. Und gerade für so Doku-Snacks, fand ich, war das Format eigentlich genius. Also kann ich jedem nur empfehlen, You Ain't Got These. Ein bisschen schwierig zu merken, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube auch, Adam, schau du mal rein, weil ich glaube auch, du bist ja auch nicht so ein Sneaker-King, oder?
Ich bin kein Sneaker-King, aber ich habe tatsächlich mir ein paar YouTube-Geschichten dazu schon mal angeschaut, nämlich zu so einem Typen, der ein Nike-Museum mit den ganzen Nike-Schuhen irgendwo mal etabliert hatte und der so viele Nike-Schuhe auf dem Secondary Market gekauft hat, dass er bei eBay gesperrt wurde und so. Das war eine ganz wilde Geschichte. Das finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich hatte Vanilla Ice mal in einem anderen Format gesehen, beim Toy Collector, glaube ich. Und da hatte er auch mal irgendwas mit Sneakern gemacht. Ich glaube, er hatte da irgendwas gesucht und hatte einen Toy verkauft, damit er sich teurere Sneaker kaufen kann und so. Und dieser ganze Supreme-Hype wird ja auch bei Hasan Minhaj in seinem Netflix-Format einmal abgedeckt. Also die Thematik finde ich schon ziemlich spannend, weil, wie du schon sagst, also wenn da irgendwie Zehntausende von Dollar für ein paar Schuhe ausgegeben wird, dann finde ich das immer an sich schon mal spannend. Und ich mag ja sowieso irgendwie Sammelleidenschaft und Sammler für bestimmte sehr spitze Zielgruppen eigentlich so ganz gerne. Also ich denke mal, da werde ich auch mal reinschauen.
Hasan Minhaj kommt übrigens auch vor.
Ah ja.
Also schau mal rein. Ich wusste nicht, dass er so ein Dude dafür ist. Ich habe mich gewundert, was er denn da jetzt macht. Aber ja, er kommt auch dran vor. Und dann habe ich noch einen anderen Tipp. Auch eine Doku, also so wie hier, Doku Factual, und zwar Nightgowns. Davon schon mal gehört?
Das klingt wie Kostümporn oder sowas.
Adam, es ist das, was du sagst. Es ist sogar Drag Queen Kostümporn.
Also
auch was ich sehr, sehr gerne gucke. Ich habe auch mit meinem Bruder früher sehr gern hier Drag Race gesehen. Und es geht auch um eine von den Drag Race Gewinnerinnen, nämlich Sasha Velour. Und Sasha Velour hat sozusagen eine neue Show aufgebaut, Nightgowns. Und es ist wirklich ein super schönes Format. Also es ist auch wieder so ganz warm und positiv und wir als Team und ne, diese, sag ich mal, die Show, das Showformat, die Kostüme, sich weiterzuentwickeln. Also ganz bezaubernd. Klar, man muss jetzt irgendwie auch einen Zugang haben zu Drag Queens oder generell auch, sag ich mal, dieser Art von Kunst logischerweise. Aber wenn man es hat, dann sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, weil das einfach so bezauberndes Format ist und hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Drag Race schaue ich nicht mehr. Ich finde es immer ganz schön hart. Also Das Negative daran kann ich auch nicht, kann ich schlecht gucken. Aber hier Night Gowns fand ich war bezaubernd. Also ja, Night Gowns und You Ain't Got These, für diese beiden Formate wäre ich bereit, 5 € zu zahlen. Aber ich mach mal.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ja.
Ach so, sorry.
Ich habe mir überlegt, wenn man so, also nach der Testphase könnte man ja auch sowas machen, was ich ja viel zu selten bei meinen Streamingdiensten mache, dass man halt wirklich nochmal, wenn man sieht, dass so neue Formate dazugekommen sind, einmal 5 € zahlen, dann irgendwie alles binget, was man so möchte und dann halt wieder kündigt. Ne? Das ist ja auch eine valide Taktik.
Absolut. Also das finde ich ist ja auch eine gute Taktik. Also wie gesagt, das habe ich ja auch immer gesagt bei Apple TV Plus. Wenn jetzt jemand, ich würde ja jedem empfehlen, sich nochmal, wer jetzt irgendwas mit Weltall oder ähnliches zu tun hat, schaut euch For All Mankind an, zahlt einmal die 5 €, binge das Ding runter und kündigt wieder. Ich finde For All Mankind würde ich locker 5 € zahlen. Also das finde ich ist
auch gerade gratis da.
Zum Beispiel, ne? Also deswegen, ich finde, das ist auf jeden Fall machbar. Ich werde jetzt aber nochmal ein bisschen schneller vorangehen, weil ich glaube, wir haben schon ganz schön viel Zeit eigentlich investiert. Aber ich gehe nochmal ganz kurz, wo ich reingeschaut hatte. Also Polygon, ne? Auch bekannt natürlich, unser Gamern hat eine eigene Show. Kann man gucken. Ich bin da aber auch, sag ich mal, bei den Shows insgesamt. Ich schaue ja auch sehr viel YouTube, ne? Ich glaube, du ja auch. Und ich habe da auch schon so meine Gaming-Shows, die ich daily eigentlich schaue. Dann würde ich jetzt nicht eine Gaming-Show schauen via Quibi. Ich denke, das ist für Leute, die vielleicht, sag ich mal, jetzt nicht so die großen YouTube-Konsumenten sind. Da würde ich nämlich weiterhin eigentlich meine YouTube-Faves favorisieren. Aber es ist solide produziert und kann man ruhig gucken. Ist wie so ein News-Format. Geht über alle Teile rum. Die hatten jetzt auch, glaube ich, so ein Special über Animal Crossing. Also wie gesagt, kann man gucken. Ich denke, für den interessierten Pendler in Normal Times auf jeden Fall zugänglich. Dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es auch so traurig war. Irgendwann, ich glaube, es war bei Dangerous Game, war dann am Ende keine neuen Folgen. Und dann startete er automatisch ein News-Format, The Report von NBC. Also es gibt auch News, ne? Es gibt BBC, NBC, die haben unterschiedliche Formate. Das The Report von NBC begann aber mit Beerdigung in Corona-Zeiten.
Oh.
Ja, und du sahst dann halt eine Familie, die gerade halt ihren Sohn beerdigten, natürlich mit diesem furchtbaren Abstand und mit den wenigen Leuten, die bei Beerdigungen ja momentan nur zulässig sind. Boah, und da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt aber auch ein, sag ich mal, vom Algorithmus vielleicht blöd gemacht nach, ne, dass dir genau diese Folge und dieses Newsformat jetzt in deine Queue gespielt wurde. Also es war nicht, ich hatte es nicht abonniert oder irgendwas. Soweit ich weiß. Aber das fand ich, sage ich mal, wild. Aber generell muss man halt auch dazu sagen, Quibi deckt ne, alles ab. Also auch News. Ich habe auch, Adam, ich musste sehr an dich denken, in das Dodo-Projekt geschaut. Hast du da reingeschaut?
Da habe ich auch reingeschaut, ja. Weil die erste Folge mich mit einem witzigen oder mit einem süßen Hund gelockt hatte, glaube ich.
Natürlich. Der
irgendwie bisher nicht in einem Tierheim vermittelt werden konnte. Und deswegen dachte ich mir, Leute, genau mein Format. Und ich gucke ja sowieso bei Twitter auf diese Dodo-Videos und da gibt's wirklich herzallerliebste Sachen mit Katzen, Hunden und auch mit so, ich erinnere mich am liebsten an so einen Badger, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, das Tier, das so in einem Garten rumgeluschert hatte und die ganzen angebauten Vorräte eines Bauern oder eines Menschen halt gegessen hatte und dabei immer so in die Kamera gestarrt hat. Also Dodo ist einfach eine Empfehlung auf jeden Fall.
Ich habe auch, war das der Badger? Oder ich habe neulich eine Folge gesehen von Dodo, die auch so niedlich war, da ging es um den Biber. Nee, ein Biber ist ein Beaver, ne? Genau, der dann irgendwie aufgenommen werden musste. Ich glaube, der war krank oder so. Und dann baute der immer so Dämme in der Wohnung. Hast du das gesehen zufällig, die Folge?
Also der, nee, leider noch nicht, alles, aber jetzt möchte ich es sehen.
Lauter Schuhe und alles, was du, weißt du, wenn du deinen Schal oder deine Handschuhe so auf den Boden wirfst, kramt er die alle so zusammen und baut dann so zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer einen Damm. Und kratzt dann auch so super krass diese ganzen, sag ich mal, Haus, wie heißt das, Türrahmen ab und sowas. Also das, es ist wirklich, es ist so niedlich. Ich liebe auch, wenn du irgendein Dodo postest, ich gucke mir das auch an. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung war. Ich fand hier die Quibi-Dodos waren ein bisschen fast zu gut produziert. Also ich mag die YouTube-Dodos meist lieber, weil die noch so home-produziert aussehen. Ich habe immer das Gefühl,
dass die... Ja, ich finde so 3 Minuten ist sogar noch ein bisschen sweeter als so 7 oder 8 in dem Fall.
Fand ich nämlich auch. Und ich finde immer, die sehen immer so aus, als ob die Leute dann sich gemeldet haben bei denen und irgendwie dann so ihr altes, weißt du, Home-Video-Material eingeschickt haben, das dann irgendwie neu zusammengeschnitten und dann kommt dieses wunderbare Video da raus, oder? Habe ich das Gefühl, dass es so funktioniert bei YouTube.
Ja.
Aber das fand ich natürlich auch interessant, dass sie da auf jeden Fall ein Format zu haben. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die jetzt nicht wie wir so viel YouTube gucken, dass die da auf jeden Fall auch ihre Freude mit haben. Jetzt bin ich aber auch gleich durch, glaube ich. Genau, ich habe natürlich dann auch jetzt in die Reality, sage ich mal, Show-Formate geschaut. Und unter anderem habe ich Elba versus Block gucken müssen, zwei Folgen. Mit Idris Elba natürlich und hier Block, irgendein sehr bekannter Stunt-Car-Driver scheinbar. Ich kenne ihn nicht.
Okay.
Oh Gott, es war, Adam, ich, wie gesagt, ich bin nicht die Lady, die so Auto-Bums-Formate schaut. Ich fand's doof. Ich kann mir
guckst vorstellen, du nicht Grand Tour oder wie das heißt?
Ich habe, witzigerweise habe ich von Grand Tour ein paar Folgen gesehen, weil ich mochte immer gern, wenn die so international rumgefahren sind. Es gab so eine Reihe, okay, da suchen sie, glaube ich, die Quelle des Nils oder so. Das war super, weil sie dann halt, weißt du, in anderen Ländern sind. Aber wenn es nur um so, wer ist schneller, ein Flugzeug oder mein Auto, da, weißt du, diese Competition-Formate interessieren mich nicht. Ich finde dann immer interessanter, wenn sie halt in Länder gehen und, weißt du, lokal mehr irgendwie machen. Und hier, weißt du, ja, dann fahren die irgendwie nachts um irgendwelche brennenden Tonnen und dann hast du immer so Slow-Mo-Szenen, wo dann die Tonnen, weißt du, so brennen und so. Also ich fand's doof. Aber Idris Elba ist natürlich wahnsinnig charming und auch der andere Dude ist sehr, sehr charming. Also hier Block wirkt sehr sympathisch. Kann mir vorstellen, wenn Leute solche Formate mögen, schaut rein, ich glaube, es könnte genau euer Ding sein. Was mehr mein Ding war, war Chrissy's Court. Natürlich auch abstrus, ne? Also hier Chrissy Teigen, manche kennen sie ja vielleicht auch, ist dann halt eine Richterin, die auch Urteile sagen darf, die gelten. Aber es sind natürlich, sage ich mal, Cases, die jetzt irgendwie sehr banal sind. Also irgendwie, du sagst mir, Dodo ist gut, ich sag, Dodo ist schlecht und dann streiten wir uns irgendwie und ich verlange $10 Schadensersatz oder so. Also sehr simple, merkwürdige Fälle. Aber Chrissy Teigen macht es wirklich charming. Also ich finde sie ja auch potenziell recht witzig, bei vielem, nicht bei allem, aber bei vielem, was sie auch so tut, in ihren Social-Media-Kanälen und ähnliches. Und ihre Mutter zum Beispiel ist dann auch so der Law-Clerk und alles ist so ein bisschen witzig gemacht und die Leute sind irgendwie sympathisch. Also wer da wirklich mal so 6 Minuten irgendwie abschalten will, kann da ruhig mal reinschauen. Charming. Und was ich sehr witzig fand, war am Ende, siehst du ihre Produktionsfirma und sie heißt Suit and Tie, aber Tie dann nicht T-I-E geschrieben, sondern T-H-A-I. Ne? Oh, also fand ich sehr süß. Also ich mag irgendwie Chrissy Teigen, ich weiß nicht warum. Kann man reinschauen, ist wie gesagt sehr, sehr leichte Kost und für so ein 6-Minuten-Format super. Also kein Problem. Und jetzt zuletzt, und dann, glaube ich, sind wir, oder bin ich zumindest durch, ich habe in das neue Punk'd reingeschaut. Denn ich gehöre ja auch zu der alten MTV-Generation, die Punk'd mit Ashton Kutcher geliebt hat. Ich weiß nicht, wie ist deine Vergangenheit mit Punk'd?
Habe ich öfter mal reingeschaut, ja, aber jetzt nicht so religiös oder so. Ich fand's durchaus witzig. Ich war eher so Jackass tatsächlich.
Ah, interesting. Es gibt heute noch eine Folge, also eine alte Punk'd-Folge mit Penelope Cruz, die wir heute noch zitieren. Also, wie gesagt, großer Punk-Fan und hier das neue Format ist also jetzt nicht mit Ashton Kutcher, sondern mit Chance the Rapper, mit dem ich jetzt irgendwie wenig Zugang habe. Ich fand aber ganz interessant, ich habe mal geschaut, wen sie so punken. Also, wer wird heute gepunkt, ne? Früher waren das ja, wie gesagt, Penelope Cruz oder Justin Timberlake oder ich weiß nicht was. Und jetzt habe ich geschaut, sind sehr viele Rapper dabei, die ich jetzt nicht kenne, muss ich leider passen. Aber zum Beispiel in Folge 2 punken sie Liza Koshy. Mag ich ja sehr gern, bekannte YouTuberin. Adam Levine oder Levine wird da, glaube ich, ausgesprochen. Du hast vorhin schon Pitch Perfect kurz erwähnt. Dann hier diese eine, das weiß ich auch nur, weil ich neulich so eine Doku in Anführungsstrichen über TikTok gesehen hatte. Addison Rae, scheinbar so eine ganz große TikTokerin im Hype House. Und halt auch noch andere, sag ich mal, sehr junge Leute. Also du merkst einfach, dass auch jetzt Punk'd in Anführungsstrichen geht ganz, 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 ganz spitz auf die, ich würde sagen, 15- bis 20-Jährigen. Vielleicht sogar 14- bis 20-Jährigen.
Ja, das passt ja eigentlich auch. So diese ganzen Pranks und sowas, die da auf YouTube auch und auf TikTok und Instagram sehr beliebt sind. Ja.
Und ich muss auch sagen, es hat für mich überhaupt nicht mehr die Faszination von früher. Also ich weiß nicht, ob früher das alte Format besser war oder ich einfach nur jünger war, weißt du? Also ich glaube, wahrscheinlich kommt beides damit rein, I don't know. Aber jetzt fand ich, sage ich mal, jetzt in 8 Minuten fand ich, war es ziemlich, der Charme kam irgendwie nicht rüber. Aber wie gesagt, vielleicht kam der Charme auch nur bei mir nicht rüber, wegen meines Alters. I don't know.
Da kann ich gleich anschließen bei dem Format, was ich gesehen habe.
Ah, okay.
Sing It Out habe ich damals in den 90ern verfolgt, weil ich weiß nicht, damals, ich glaube, das wurde sogar mit Untertiteln ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon so gut Englisch konnte. Da war Chris Hardwick drin von Nerdist und dem Idiot-Podcast.
Und McCarthy,
da
oder?
Da wusste ich noch nicht, dass... genau, ich wusste damals noch nicht, wer Chris Hardwick ist. Und wie du schon erwähnst, McCarthy war dabei und Carmen Electra war, glaube ich, auch in späteren Staffeln dabei als weibliche Moderatorin. Und es ging früher darum, 50 Singles haben sich da aufgestellt und ein Single hat dann so ein paar Kriterien, wo er zwei verschiedene Antworten aussuchen kann. Also zum Beispiel, würdest du sagen, der Nutella oder das Nutella? Und dann siebst du halt immer so ungefähr alle aus, die sagen der oder das. Oder bist du jemand, der im Kino zu seinem Handy greift, ja oder nein? Und dann wird das halt ausgesiebt. Und hier ist es halt auch so. Moderiert wird das Ganze von Kiki Williams, heißt sie, glaube ich. Die war auch bei Scream Queens dabei. Und es ist halt alles sehr viel schneller. Es ist alles ein bisschen queerer, muss man sagen. Weil in den ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, waren das jetzt ein bisexuelles Mädel und ein homosexueller Dude dabei. Und es sind halt irgendwie drei schnelle Runden. Und dann kennt man sich aber tatsächlich in diesem Format ein bisschen auch durch Social Media irgendwie über mehrere Ecken. Also es sind nicht komplett wildfremde Leute tatsächlich dabei, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil es da nicht so was von einem Blind Date hatte wie früher. Ja, und es ist halt ein bisschen wie Singled Out für die ADHS-Generation, um es mal ganz böse zu beschreiben. Also früher war es halt auch nur 20 Minuten, jetzt sind es irgendwie 10 und ich glaube, damals waren es, glaube ich, sogar auch zwei Runden mit Männer und Weiblein. Aber irgendwie ist mir das jetzt alles ein bisschen zu gewollt, stylisch geworden. Aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nur zwei geguckt. Vielleicht müsste ich nochmal ein, zwei mehr gucken. Oder das Format war schon immer, es war ja auch immer schon oberflächlich, aber damals gab es halt schon so ein bisschen diese ironische Brechung, vor allem durch die Moderation von Hardwick, der das Ganze nicht so ernst genommen hatte. Und jetzt nimmt man es halt auch nicht ernst, aber irgendwie, naja, geht so halt. Ne? Also ist jetzt nicht mein allerliebstes Lieblingsformat, würde ich sagen. Aber ich habe es aus nostalgischen Gründen geschaut, einfach mal.
Aber witzig, ne? Ich würde gerne mal, vielleicht sind da ja auch ein paar Hörer oder Hörerinnen da draußen, die jetzt auch jünger sind, also die jetzt wirklich vielleicht mal in die 15 bis 20 oder 15 bis 25er Riege fallen, die das irgendwie anders sehen. Weil ich glaube wirklich, dass da unser Alter auch ein Problem ist, wie du gerade sagtest, ne?
Ja,
ist,
auf jeden Fall, ne? Ja, ja.
Aber interesting, kurze Klammer, habe ich es am Anfang erwähnt? Ich glaube nicht. Ich habe eine DM bekommen über Instagram von einem Mädel, die meinte, sie hätte unseren Podcast das erste Mal gehört, als sie 11 sei, 11 gewesen sei und jetzt sei sie 18.
Oh Gott.
Und ich dachte so, oh shit, was haben wir alles gesagt? Also was, ne, was für Themen hatten wir und was für Ausdrücke haben wir benutzt? Also nochmal einen schönen Gruß. Ich habe den Namen leider nicht notiert, aber da dachte ich auch so, vielleicht wenn du den Podcast hörst, vielleicht schau du mal bitte in Quibi rein, diese Sendung, ob die irgendwie ansprechender sind, weil fand ich schön, was du sagtest. Was war das? Singled Out für ADHS?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Aber würde ich ja sagen, sind wir, sage ich mal, mit Quibi durch? Fazit, ja. Ich fange vielleicht einmal kurz an. Ich war doch überrascht, jetzt, sage ich mal, in den tieferen Reingewusel, man muss es ja fast so ein Gewusel nennen von Quibi, dass mir da doch relativ viele Formate gefallen haben. Also, wie gesagt, die beiden Doku-Formate, die ich gerne nochmal erwähne, ne? Sneaker mit Lena Waithe, You Ain't Got These und Nightgowns, ganz bezaubernd mit Velour. Und wie gesagt, auch ein Dangerous Game, so blöd es klingt, dass ich da irgendwie doch fasziniert war und dran geblieben bin, plus die zwei, die du noch erwähnt hattest, die ich jetzt auf der Liste habe und weiter reinschauen werde. Ich glaube wirklich, so blöd es klingt, dass ich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal reinschauen werde und es weiter beobachten werde, was da läuft. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über Quibi. Also im Endeffekt jetzt nicht die neue Konkurrenz von irgendwie unseren alten oder bekannten Streamingdienstanbietern oder auch eine Konkurrenz von, wir gucken jetzt heute Abend eine tolle Serie oder einen tollen Film. Aber für so diesen, genau diesen Snack zwischendurch, finde ich, hat es bei mir zumindest funktioniert. Was ist dein persönliches Fazit?
Ich frage mich, ob es irgendwann mal vielleicht eine Version von den Quibi-Drama-Formaten gibt, wo halt einfach diese Breaks rausgenommen werden und ob das dann ein anderes Seherlebnis ist oder nicht. Das ist schon mal meine erste Sache. Ich bin auch überrascht, wie viele große Namen man für diese ganzen Projekte sich angeln konnte, aber bei 2 Millionen Invest ist das jetzt vielleicht dann doch nicht
Milliarden,
so überraschend.
Ja. Milliarden.
Milliarden, sorry, richtig. Aber dennoch so diese ganzen Movie-Stars, die dann irgendwie mal, die müssen ja die Serien auch mal gedreht haben. Natürlich sind die alle kürzer und so und vielleicht auch nur so jetzt so wie 2 bis 5 konventionelle Serien folgen. Deswegen lässt sich das leichter mal irgendwie so machen. Aber an sich gibt es jetzt so ein paar Formate, die ich ganz nett finde. Dieses Dummy zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, es ist sehr speziell, aber irgendwie halt auch so eine nette Idee. Dieses super abstruse 50 States of Fright und wie du schon sagtest, Most Dangerous Game, was halt, wo wir jetzt einfach zu tief drinstecken, um da auszusteigen. Ja. Wahrscheinlich. Und dann halt so ein paar diese Reality-Snacks und Wohlfühl-Snacks. Also es gibt da schon ein paar Sachen, die man sich mal anschauen kann. Und für diese 90 Tage gratis auf jeden Fall gut. Und wenn es denn dann halt irgendwann mal einem halben Jahr noch viel mehr Sachen gibt, dann vielleicht doch mal den Fünfer locker machen lassen. Vielleicht müssen sie halt auch irgendwann einsehen, es klappt nicht mit Bezahlung und wir machen es lieber komplett werbefinanziert. Da hätte ich auch gar nichts gegen. Also ich glaube, wenn der Dienst kostenfrei wäre und ich mir Werbung angucken würde, dann würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ja, aber so an sich, du hast es halt gesagt, man muss jetzt halt sehen, was möchte Quibi eigentlich? Möchte Quibi jetzt in die Netflix-Kerbe schlagen, weil sie sind beide Allround-Streaming-Dienste mit verschiedensten Genres und sowas? Oder möchte man so ein bisschen in diese YouTube-Kerbe schlagen? Aber YouTube kann halt alles, was Quibi kann, nur gratis, länger und einfacher und auf mehr Geräten. Also da muss man halt irgendwie abwägen, was man irgendwie, worauf man Bock hat. Das ist ein schwieriges Battle, was sie jetzt in den nächsten Monaten zu kämpfen haben, die Macher. Und ich bin gespannt, ob das gelingen wird oder nicht. Oder ob in einem halben Jahr dann Quibi eingestellt wird oder nicht. Aber letzter Gedanke noch dazu. Ich finde es an sich schön, dass Experimente gewagt werden. Und dass andere Leute halt auch mal Chancen bekommen für Sachen, wo du jetzt vielleicht in anderen traditionelleren Sendern oder Anbietern vielleicht nicht so ein Format hättest machen können.
Aber das ist doch eine super Brücke für das letzte Thema und weitere Thema, was wir noch besprechen wollten, Disney. Denn gerade wenn du sagst, wir müssen auch mutig sein und ähnliches, also Disney Plus gibt es jetzt in Deutschland seit dem 24. März endlich auch zu erhalten, kosten 6,99 monatlich oder halt das Jahrespaket, was es damals zum Super-Duper-Preis von, was waren das, 49,90 glaube ich, gab und jetzt mittlerweile
59,99
und jetzt glaube ich für 69,99 zu erhalten ist, oder?
Ja.
So. Ich habe mir nämlich auch habe mich in Disney Plus reingewuselt, mehr als vorher, und ich habe auch ein Sneaker-Format geschaut.
The World According to Jeff Goldblum.
Genau, denn ich habe mir also, Jeff Goldblum mochte ich immer schon, ich fand auch, der hatte immer, ich mochte früher schon als Kind ihn so gern, ich finde, der hatte immer einen sehr schönen Mund. Ich weiß nicht, das war mein Gedanke als Kind, ein anderer Story. Okay. Jedenfalls natürlich auch sehr sympathischer und charming Dude, wissen wir alle. Und ich dachte mir, welche Folge gucke ich von denen? Ich glaube, es waren 6 oder so, die da waren. Und ich habe dann auf die Sneaker-Folge geklickt. Und jetzt gerade dieser Vergleich, die Jeff Goldblum-Sneaker-Folge im Vergleich zu jetzt dieser doch sehr Black Power oder Black Empowerment Doku-Serie von Quibi, You Ain't Got These. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so charming Jeff Goldblum ist, und ich fand auch schön, dass du es nochmal erwähnt hattest, dass er so ein bisschen auch mehr lernen möchte. Ne? Das ist ja so ein Format, er möchte lernen, was damit auf sich hat. Charming, im Endeffekt aber halt auch wahnsinnig Disney. Ne? Alles ist so happy und weißt du, und gut und das ist ja auch nichts Verkehrtes, Adam, ne? Versteh mich nicht falsch. Aber es ist überhaupt nicht, sag ich mal, es geht nie an den, sag ich mal, an den Punkt, wo man sich dann auch mal Gedanken macht. Weißt du, was ich meine? Es ist immer so, die Oberfläche wird halt, es ist die schöne Disney-Oberfläche. Und es ist auch gut so.
Es ist Streaming-Eskapismus einfach.
Genau, wenn Leute das haben wollen, ist alles gut damit. Ich kritisiere das gar nicht. Aber ich merke einfach, ich persönlich finde jetzt, sag ich mal, eine Lena Waithe, die dir auf einmal so eine Art Black Culture, sag ich mal, auch in your face wirklich da gibt, wo du auch manchmal denkst, so, oh, muss ich mal kurz Pause machen, kurz drüber nachdenken und okay. Ne, das ist sehr viel mehr das, was ich konsumieren möchte, was natürlich auch verpackt ist in diese doch sehr interessante Sneaker Culture und Kunst und Kultur und Musik und Rap und ich weiß nicht was. Aber ich finde, es hat es ist sehr viel mutiger, ne, auf deinen Punkt zurückzukommen. Ich finde, es ist wahnsinnig mutig gewesen und auch interessant, was Neues zu haben. Jeff Goldblum, der jetzt irgendwie mit ein paar Dudes Basketball spielt und von seinem Onkel erzählt und bei Adidas irgendwie in einen Konzern geht und sich einen Schuh produzieren lässt, ist nice, ne, nice to have. Aber wie du sagtest, es ist für mich Eskapismus und mehr nicht. Obwohl, ganz ehrlich, es war schon ziemlich niedlich. Und er spielt ja schön auch ziemlich gut, ne? Er spielt genauso Basketball, wie er läuft. Und seine Gestiken sind genau die gleichen beim Basketballspiel. Ich hätte die ganze Zeit Angst, den irgendwie anzurempeln, weil er dann irgendwie umknickt oder so.
Der ist halt auch schon 67 Jahre alt, der Mann.
Nein, und er ist natürlich, auch Angst. Ja, und er ist charming. Also er spielt wirklich ziemlich gut und hat ja früher scheinbar auch gespielt und anscheinend auch gespielt. Und es ist bezaubernd, ihm zuzuschauen. Und ja, alles gut. Disney fand ich nur auch ganz interessant. Ich finde, wenn du Disney Plus aufmachst, und ich mache ja, wie gesagt, das meiste auf dem Rechner, also auf dem Laptop auf, also mit Chrome dann, es ist schon so wahnsinnig grell. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, aber das ist ja auch Corporate Identity, würde ich sagen.
Nein,
passt schon.
Absolut, mir ist es halt nur so extrem aufgefallen, weil ich ja auch, wie gesagt, momentan unter Allergie sehr leide und meine Augen wahnsinnig empfindlich sind. Und ich musste echt immer, weißt du, die Helligkeit am Rechner runterstellen bei Disney, weil das so viel...
Aber ich muss jetzt mal gerade überlegen, weil Netflix ist schwarz, das stimmt. Amazon ist super weiß, zumindest meistens auf dem Laptop. Bei Fire TV ist es, glaube ich, auch schwarz.
Rechner ist die Startseite bei Amazon auch dunkel. Erst wenn du dann in die einzelnen Suchen gehst, hast du diese typische Amazon-blöde Oberfläche.
Okay.
Und Disney ist halt auch nur, das Blau ist natürlich relativ hell, aber ich meine, allein schon von den Bildern, also von den Covern, ist es schon so viel natürlich bunter und greller, weil es natürlich ja auch eine andere Zielgruppe hat. Also ich sage das gar nicht, wie gesagt, das ist keine Kritik, ich sage nur, dass ich fand es nur so krass, dass allein der Look und der Feel ist schon, der holt dich komplett mit rein. Aber ich
bin da gespannt, wie es HBO und Peacock machen werden, ob sie da auch dann so in das bestehende Format reingehen oder da auch mal Experimente wagen.
Man hat
Peacock würde ich fast eher am buntesten noch von den anderen, von den Streamingdiensten dann schätzen, wegen des Vs, ne? Weil da kannst du halt auch mit Farben experimentieren.
Ja, und Warner war ja schon sehr so dunkelblau in der Präsentation. Ich habe die Präsentation ja auch gesehen damals und die war sehr dunkel, fand ich. Also es hatte mehr so dieses cleane, teure, ne, was ja HBO auch immer so ein bisschen produzieren will. War für mich aber eher blau als schwarz angehaucht. Aber wir werden sehen. Aber sag mal, mich würde viel mehr interessieren, du Adam, du bist jetzt 2 oder 3 Wochen Kunde, logisch. Das war, glaube ich, auch nie eine Diskussion, ob du Kunde sein möchtest oder nicht. Wie viel Disney schaust du? Wie viel Disney Plus schaust du?
Mein Ding ist halt gerade, ich weiß nicht, ob es nur wegen Corona ist, aber ich bin jetzt gerade selbst bei Peak Stream angekommen, also dass ich so viele Sachen habe wie selten zuvor. Ich habe, um es mal aufzuzählen, wenn ich nicht irgendwie was vergessen habe, ja. Netflix, Amazon, Sky, Disney, Quibi, TV Now, Join, Magenta.
Oh Gott. Gibt's noch irgendwas?
Das war's, hoffe ich. Das war's, hoffe ich.
Maxdome? Hast du Maxdome?
Maxdome hatte ich tatsächlich mal. Und ich muss auch sagen, Full Disclosure, zwei oder drei davon sind auch Presseaccounts, die wir halt von den Anbietern bekommen. Also die Deutschen vor allem TV Now und Join. Beziehungsweise Join war ja gerade diese 3-monatige Gratisphase. Deswegen habe ich es dann mal abgeschlossen.
Sprich, dir fehlt eigentlich, hattest du Sky erwähnt oder nicht?
Ich habe Sky erwähnt, ja. Ich habe Sky Ticket.
Aber krass, da fehlt ja eigentlich nur noch Apple TV Plus, oder? Oder hast du gerade Apple TV Plus?
Das ist ja gratis gerade.
Ja.
Und da kann man ja nach Bedarf reingehen, tatsächlich.
Oh Gott, Adam, wie viel sind
TV
das?
TV Plus ist halt mein Problem, das ist auf meiner... Ja, das sind fast alle. Das ist halt auf meiner Fire TV Architektur, die ich habe und die ich am meisten benutze, nicht funktioniert. Und deswegen, also es ist halt so, dass es auf dem Fire TV Dingens geht, aber auf dem... Fire TVs, es geht auf dem Fire TV Stick, aber nicht auf dem Fire TV, also dem Kasten. Und deswegen habe ich es bisher nicht gemacht. Und weil ich Android-User bin, kann ich halt Apple TV dann halt so nicht nutzen. Und dann ist es halt so ein bisschen K.O.-Kriterium für mich. Disney benutze ich, würde ich fast sagen, im Moment gleich viel wie Netflix. Netflix ist so mein Spitzenreiter, einfach weil es am bequemsten ist. Aber bei Disney Plus ist halt das Schöne, diese ganzen Formate, die Originals sind, also zum Beispiel Encore mit Kristen Bell über die Highschool-Schüler, die ihr Highschool-Musical nochmal neu aufführen, diese lebensbejahenden Sachen, das World According to Jeff Goldblum oder Mando und Highschool-Musical The Series, da kann man halt schnell mal irgendwie reinschauen. Genauso wie in solche Sachen wie One Day at Disney, was Quibi-mäßig relativ kurz ist, so auf 5 bis 10 Minuten siehst du dann halt irgendwie Angestellte bei Disney und ihren Tagesablauf. Sowas finde ich faszinierend. Du hast sehr viele schöne Kurzfilme aus dem Marvel-Universum oder von Pixar und Disney.
Aber halt, Adam,
bei Marvel zum Beispiel, Adam, Marvel Rising.
Moment, Adam, bevor du nochmal in die Inhalte gehst, sag mir nochmal ganz kurz, du jetzt mit deinem Peak-Stream-Angebot von 10 Streaming-Dienstanbietern, die du zu deiner Usability hast, wie oft schaust du jetzt Disney? Also die Formate, die du gerade schon erwähnt hast, schaust du die auch? Oder weißt du nur, dass sie da sind sozusagen? Wie viel schaust du sie wirklich? Das wollte ich wissen.
Ja, ich schaue die schon. Also nach Netflix ist Disney halt der Anbieter, den ich am meisten gerade aktiv schaue, würde ich sagen.
Und du schaust dann auch eine Encore-Folge?
Ja, weil es ja halt wöchentlich rauskommt, gucke ich dann halt mal, wenn es irgendwie nachgeliefert wird und da gucke ich dann rein.
Ach, interesting, okay. Sorry, dann wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Ich habe Encore aber auch geschaut und habe auch ein bisschen Kritik zu üben, wenn du willst. I don't know.
Das kannst du sehr gerne üben.
Also ich habe natürlich, das hast du ja auch mir empfohlen, ne? Wir wissen alle, Kristen Bell als Produzentin auch mit dabei. Es geht um alte Highschool-Leute, die in darstellendes Spiel waren, die eine Produktion hatten und die dann nach 30 Jahren, ich weiß nicht, ob es immer 30 Jahre sind, ich habe dir eine Folge gesehen von Grease, wo es 30 Jahre waren, dass die dann alle wieder zusammengeführt werden und nochmal einen Abend lang diese Show präsentieren. Kann man das so sagen? Ich glaube ja.
Genau.
Ja. Und es geht immer um unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Leute und unterschiedliche Stücke. Ich glaube, bis jetzt sind 6 Folgen rausgekommen. Ich habe, wie gesagt, Grease geschaut, weil das auch das Musical ist, was ich am besten kenne, sehr gut sogar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch sehr charming. Also du hattest absolut recht. Ich finde, dieses hat, alles an der Highschool hat funktioniert. Es waren sehr sympathische Leute, es spielte so New Jersey, ne? Alle waren so ein bisschen New Jersey-mäßig, aber sehr sympathisch. Auch interessante Charaktere mit beide jetzt auch, sage ich mal, nicht so typisch Disney waren. Also du hattest auch einen homosexuellen Charakter dabei, du hattest auch eine Frau dabei, die vielleicht auch ein bisschen ein paar Probleme hatte, sage ich mal, die auch angesprochen wurden, zumindest teilweise, jetzt nicht tiefergehend, aber sie wurden teilweise angesprochen. Aber Adam, ganz ehrlich, ob Kristen Bell da jetzt draufsteht oder nicht?
Ja.
Ich dachte mir die ganze Zeit, es wäre, weißt du, Kristen Bell kommt dann an die Schule, spricht mit den Leuten, ist ein bisschen halt charming, wie sie auch ist, weißt du, macht ein paar Jokes, muss jetzt ja nicht bei der ganzen Produktion mit dabei sein, aber kommt dann zumindest nochmal am Ende bei der Show und gibt nochmal irgendwie Standing Ovations oder irgendwas. Nein, sie
ist... Die hat ihre ganze Staffel in 10 Minuten abgedreht, glaube ich.
Und deswegen, sie macht am Anfang, glaube ich, ja ein Intro so ungefähr, sieht auch sehr gut aus, also sah sehr gut aus. Aber das war's. Und dann hast du 54 Minuten lang nur die New Jersey Babes, wie sie dann ihre Show da aufbauen.
Also, das stimmt.
So gern ich Musicals auch ab und zu mal mag, für mich ist es nichts, weil es einfach, es ist zu dünn für das, was es ist. Es ist zu lang, also vielleicht wäre ich jetzt auch Quibi gestört, aber 56 Minuten, sage ich mal, war mir dann doch zu lang für das, was ich bekam. Obwohl ich auch natürlich, ich hatte Pipi in den Augen, weil ich an mein Abitur dachte. Ich hatte ja auch Darspiel, nicht im Abitur, aber sozusagen im dritten und vierten Semester. Und wir haben auch ein Stück aufgeführt. Und ich dachte dann auch so, oh Gott, die Gefühle, die ich hatte damals, das war Wahnsinn. Also es war, man wird wirklich ganz warm und man hat schöne Gedanken. Aber nee, diese Kristen Bell-Geschichte hat mich schon ein bisschen gestört.
Ja, ich finde, das Format ist jetzt auch so eins, das würde ich nicht bingen. Also einmal in der Woche oder einmal im Monat vielleicht da mal reinschauen und gucken, ob es da eine neue Folge gibt und dann eine Stunde mal so in so eine Geschichte reingucken. Okay, schön und gut, muss ich jetzt aber nicht irgendwie 6-mal hintereinander haben. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben in dem Fall. Und du hast absolut recht mit dieser Kristen Bell-Mogelpackung. Aber ich denke mal, da wollte man einfach wegen Frozen den Namen irgendwie haben und dann hat man das gemacht. Ist natürlich ein bisschen frech, ist sogar sehr frech, wenn man es jetzt so darstellt wie du. Das stimmt auf jeden Fall.
Das heißt, darstellt, es war so. Es war so.
Ja. Und ich glaube, da steht und fällt es auch ein bisschen mit dem jeweiligen Musical, weil ich fand die ersten beiden Folgen zu Grease und Annie ganz gut. Sound of Music war ein bisschen schwächer von denen. Da waren auch so ein paar Protagonisten drin, die mir ein bisschen genervt haben, auch so von der Sympathie her und so vom Drama her, was da kreiert wird. Ja, aber so an sich finde ich als Idee das Format und ich bin auch also sehr interessant. Und ich bin auch gespannt, was da noch so an Folgen rausgehauen wird und ob Disney daran jetzt die Rechte haben muss oder nicht. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, ob Disney tatsächlich der Rechteinhaber für Annie ist. Aber ich glaube, für die eine Version sind sie es und für die neue Version war es, glaube ich, ein Sony-Film. Also da muss man dann halt immer sehen. Bei Grease weiß ich auch gar nicht. Ist Grease nicht eigentlich Warner Brothers?
Puh. Aber müssen Sie denn die Rechte haben? Können Sie nicht eine Doku machen und dann, also du musst ja nicht über das, was du eine Doku machst, die Rechte haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, da habe ich mich halt gefragt, wenn Sie jetzt Songs aus Filmen oder dem Musical zeigen würden, dann vielleicht schon eher.
Ist das nicht Fair Use?
Das war also so mein Gedanke.
Genau, Sie zeigen, meine ich, bei Grease nichts aus dem Film. Ich überlege gerade. Okay. Nee, ich glaube, Sie haben, also ohne Gewehr, aber ich würde behaupten, Sie haben keine einzige Szene aus dem Film gezeigt.
Okay.
Ich weiß nicht,
dann ist es so Ihr Loophole.
Genau, weil ich glaube, weil wie gesagt, sonst müsste ja jeder, dann dürften ja nur die Unternehmen, die die Rechte haben, die Dokus drüber machen, weißt du? Und ich glaube, das ist Fair Use in USA, auch mit den Liedern. Ich war auch überrascht, wie gut die alle sangen, also vergleichsweise gut. Also ich könnte nicht so singen.
Das ist auch nicht in jeder Folge so.
also nee, ich, wie gesagt, ja, also Kristen Bell, wäre ich Kristen Bell, nicht, dass ich es, also wäre ich es jetzt mal in der Crazy Town Version, wäre mir das einfach zu doof gewesen, nur am Anfang was zu sagen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also das ist doch peinlich.
Aber gleichzeitig Paycheck.
Ja, aber auch für den Paycheck, weil wie du sagst, also das, was sie produziert hat, ich glaube, das kriegst du nicht mal, das hat sie in 2 Stunden abgedreht. Ja. Sie brauchte noch nicht mal einen Tag dafür. Also, ja. Aber ich wollte auch noch mal sagen, ich habe auch was anderes gefunden und habe das auch mal mir angeschaut. Und da habe ich auch, ich habe viele deiner Tipps befolgt, Adam. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich
sehr gut.
Ich habe mir den Aladdin Real Film angeschaut.
Oh, ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn wirklich nicht so schlecht. Es tut mir leid.
Sehr gut.
Ich dachte mir so, Hannah, das ist bestimmt Corona, weißt du? In Corona-Times, dass du auf einmal irgendwie zugänglich bist für eine Real-Action-Version von Aladdin. Nein, der war nicht so schlecht, fand ich. Also ich hätte vielleicht auch das Schlimmste erwartet. Ja, kommt natürlich auch dazu. Ich fand selbst Will Smith fand ich nicht schlimm als Genie. Ich fand Naomi Scott war bezaubernd und ihn auch. Ja. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Ich fand beide waren, erstmal sind die ja auch bildhübsch. Also ganz ehrlich, immer wenn die im Bild sind, dann muss man die ja beide anstarren, weil die so unfassbar gut aussehen. Also es ist ja wirklich, es ist fast schon, es blendet einen ja fast, die Schönheit der beiden. Ich fand aber auch, die Chemie hat funktioniert. Ich fand selbst dieses komische Kostümbild und Look, ne, was ja immer bei Disney so sehr künstlich und artifiziell wirkt, hat mich nicht gestört, warum auch immer. Die Lieder haben mich nicht gestört in ihrer komischen neuen, halb neuen Interpretation. Nein, Aladdin, also man kann es schauen. Ist jetzt natürlich nicht der beste Film und ich muss jetzt auch nicht sagen, man muss ihn geschaut haben. Aber wenn man vielleicht das Original wirklich mochte und mal einfach reinschauen will, was Disney da fabriziert hat und Guy Ritchie, schaut rein. Wie gesagt, also ich finde, am Anfang ist es noch ein bisschen ungewohnt und nachher wird es irgendwie immer besser. Man kommt immer mehr rein in den Flow. Und wie gesagt, also die beiden sind bezaubernd. Und ich habe nämlich dann auch geschaut, Adam, du hattest absolut recht, die ganzen Bonusmaterialien sind drin. Also du hast bestimmt irgendwie 8 Szenen, die Deleted Scenes hast du. Du hast so ein kleines Making-of, was er irgendwie gedreht hat am Set. Es ist jetzt nicht besonders tiefgehend, ne, an Bonusmaterial. Aber es ist zumindest da und es ist abrufbar. Und das fand ich toll. Also Hut ab an Disney.
Bei Marvel-Filmen sogar mit Audiokommentaren teilweise.
Okay, ja, also das, da dachte ich auch so, hey, also jetzt meinen Disney-Test in Anführungsstrichen oder wenn ich es nochmal länger haben sollte, werde ich auf jeden Fall sehr viel mehr und tiefer in die Bonusmaterialien gehen, denn ich liebe Bonusmaterialien und ich vermisse die auch wirklich ganz schön. Und ich frage mich auch, warum andere Streaming-Dienstanbieter das nicht noch mehr fördern. Finde ich wirklich super. Ich glaube, bei Netflix hast du ja manchmal so ein bisschen was, aber ganz, ganz selten. Also hier Hut ab. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch etwas angeschaut, aber ich glaube, ich rede schon zu viel. Hast du noch was gesehen jetzt bei Disney?
Ich habe mir zum Beispiel Herkules angeschaut, den Animationsfilm aus den 90ern damals, weil ich den nur einmal im Kino gesehen habe und war durchaus positiv überrascht, aber gleichzeitig auch ein bisschen schockiert, weil das so einer der frecheren Disney-Filme ist, wo dann Leute auch so ein bisschen, der Lehrmeister von Herkules ist manchmal so ein bisschen pervy, Hades raucht und sowas. Und natürlich gibt's auch Kontroversen bei Disney Plus, dass Zensur stattfindet, beziehungsweise Filmänderungen stattfinden. Und hier ist mir jetzt aufgefallen, dass am Anfang zum Beispiel eingeblendet wurde, kann Szenen mit Tabak enthalten. Und wir haben es, glaube ich, auch im Internet bei Twitter verfolgt. Bei Splash zum Beispiel ist ja auch ein Popo wegretuschiert worden mit längerem Haar bei Daryl Hannah, was ich sehr interessant finde, so als kreative Möglichkeit. Und bei Lilo und Stitch gibt's, glaube ich, auch so eine Szene auf Disney Plus, wo eine Waschmaschine irgendwie verändert wird, weil es damals die Gefahr gab, dass Kinder vielleicht in eine Waschmaschine oder in einen Wäschetrockner steigen. Und das hatte auch so ein paar Diskussionen hervorgerufen. Was habe ich denn noch gesehen? High School Musical, The Series, finde ich durchaus spannend, so als Serie und als Empfehlung für alle Leute, die vielleicht auf Glee-Entzug sind, weil es ist einfach das cleanere und glücklichere Glee. Also du hast halt immer noch Mockumentary und Wackelkamera-Stil manchmal, damit musst du dich halt arrangieren, aber so an sich ist es doch, spielt natürlich auch an der Highschool, die Figuren sind alle Teenager, aber es ist nicht so beißend und frech und sarkastisch wie Glee, auch wenn es da manchmal so ein paar kleine Momente in diese Richtung gibt, aber Musik ist ziemlich gut, auch Original-Songs sind gut und die Serie ist halt einfach besser, als mancher vielleicht erwartet.
Hm, okay. Ich wollte noch kurz sagen, auf deinen Punkt, den du nanntest, mit kann Tabak enthalten. Ich habe auch ganz viele Warnungen gesehen, vielleicht auch in dem, was ich geschaut habe, wo so vor, was war das, so viel Epilepsie gewarnt wurde, also zu sehr, was war das, flackernden Bildern oder ähnliches. Ist dir das aufgefallen, die Warnung? Also ich finde es ja immer gut potenziell, wenn Warnungen da sind. Und ich finde es ja auch komisch in Deutschland, dass zum Beispiel auch nicht so Triggerwarnungen teilweise da sind. Also nicht, dass wir für alles jetzt eine Triggerwarnung brauchen, aber zum Beispiel gerade was Rape angeht zum Beispiel, finde ich, ist es immer sehr merkwürdig, dass es in Deutschland so gar keinen Hinweis gibt und vor allem am Ende auch keinen, du hast den USA ja meist dann noch eine Telefonnummer, die am Ende eingeblendet wird, wo du dich...
Das gab es bei Survive by Quibi zum Beispiel, dass du so eine Selbstmord-Hotline eingeblendet gesehen hast.
Und das finde ich ja auch wirklich gut. Und ich weiß, dass wir in Deutschland da eine ganz andere Strategie verfolgen, ne? Also überhaupt keine Erwähnung so ungefähr zu dem Thema machen, was die Öffentlichkeit angeht. Aber ich finde es komisch, sag ich mal. Also ich finde, sag ich mal, die Erwähnung hier dann doch, gerade was die Warnung für Epileptiker angeht und die Erwähnung einer Nummer oder Hotline für Suizidgefährdete, finde ich also persönlich sinnvoll. Das fand ich ganz interessant. Ich habe es nämlich gesehen vor Gargoyles. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Gargoyles sehr gern gesehen haben damals.
Tolle Serie, ja.
Noch auf Deutsch. Das ist immer ganz witzig bei mir. Ich weiß dann immer, wo ich es oder wann ich es gesehen habe, ob es auf Englisch oder auf Deutsch war, weil ich ja erst mit 10 nach Deutschland gekommen bin. Ich habe dann nämlich Gargoyles gesehen auf Deutsch und ich weiß nicht, Adam, hast du mal reingeschaut bei Gargoyles, bei Disney?
Ja, ich habe reingeschaut, tatsächlich, um zu gucken, wie ist es denn auf Englisch, weil ich habe es nur auf Deutsch gesehen damals und das ist halt so diese Fassung, die ich gewohnt bin. Genauso das gleiche bei Chip und Chap. Ja, ich würde das, ich habe es auch vor, wenn ich mal einen Rewatch davon mache, würde ich es, glaube ich, auch auf Deutsch gucken. Genau. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, meine Tendenz geht dahin.
Und das Interessante ist, wenn du es machst, bitte achte mal drauf. Ich habe es nämlich auch dann geswitcht und ich finde, die Goliath-Stimme ist auf Englisch super geil. Also wirklich, geht durch und durch.
Ja, klar. Ne,
die Deutsche ist ein bisschen höher. Ja. Aber wenn es dir aufgefallen ist, ich hatte so ein ganz komisches Leiern in der Musik, oft in der deutschen Variante. Ich glaube, da ist irgendein Fehler passiert und ich weiß nicht, ob der Fehler, der muss ja irgendwie vielleicht auch schon damals passiert sein, irgendwann in den 90ern, weil achte mal drauf, also guck dir einfach die erste Folge an, es ist schon relativ schnell hörbar, wenn du auf der deutschen Tonspur auf die Musik achtest, die ist so wie, als ob das Tonband leiert. Ganz komisch. Und wenn du es umswitcht auf Englisch, dann ist alles okay. Und auf Deutsch hast du diese leiernden Trompeten da irgendwann drin und Streicher. Ich denke, da wird irgendein Fehler passiert sein. Ich weiß noch nicht, ob es nachher besser wird in den Folgen 2 und 3, aber es lag jetzt nicht am Internet oder irgendwas, weil es scheint wirklich an der Original-Tonspur gelegen zu haben. Also der deutschen.
Ja, Fehler gibt es ja da so ein paar auch, die man finden kann, wenn man denn sucht. Also so falsche Keyarts oder irgendwie Schriftzüge, Geheimacke, Guardians zum Beispiel bei der Guardians of the Galaxy, Zeichentricksäge, die lebendige Puppe bei Pinocchio oder eine falsche Bezeichnung bei Ariel, die Meerjungfrau. Da gibt es ja so ein paar kleine Fehlerchen teilweise. Ich habe auch gelesen von falschen Episodenreihenfolgen bei X-Men und bei Chip und Chap und bei ein paar anderen Formaten. Also eine fehlende Simpsons-Folge, die Michael-Jackson-Folge ist nicht in der Rotation drin, der 30 Staffeln, die es da gibt. Also ein paar Sachen liegen da noch im Argen und natürlich auch diese ganze Geschichte mit dem Simpsons-Bildformat, wo für die ersten 19,5 Staffeln bei den Simpsons ein gestrecktes Bild vorliegt und nicht die Original 4:3 Aspect Ratio, was aber bis Mai angeblich behoben werden soll. Da muss man mal sehen, ob das Versprechen eingehalten wird oder nicht. bei Simpsons habe ich auch reingeschaut in vereinzelte Folgen. Und ich persönlich werde jetzt auch in so die späteren Folgen nochmal reingucken, weil ich habe gemerkt, dass ich da entweder Lücken habe oder nicht so ganz aufmerksam geguckt habe. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen die Chance, auch die Staffeln so ab Staffel 16 nochmal ein bisschen genauer zu gucken. Und ich möchte auch noch eine Lanze brechen für insgesamt die Kurzfilme bei Disney plus angefangen auch mit dem aktuellen Maggie Simpson Kinofilm. Ich bin ja sowieso großer Maggie-Fan. Es gibt zwei verschiedene Kurzfilme mit ihr und der eine ist erst seit kurzem online und wirklich herzallerliebst. Ich hätte ihn eigentlich auch vor, wie hieß der Pixar-Film, Onward sehen sollen, aber irgendwie wurde er bei uns gar nicht gezeigt in der Pressevorführung, was ich ein bisschen schade fand, aber jetzt kann man das ja zum Glück bei Disney Plus nachholen und auch sonst so gibt es sowohl diese ganzen Pixar-Kurzfilme natürlich zum Sehen, die vor den Filmen liefen, aber auch so ein paar neue Kurzfilme von Pixar und von Disney und die finde ich in der Regel auch meistens sehr sehenswert. Also, dass es überhaupt dieses Angebot gibt, die Kurzfilme da anzuschauen und natürlich auch so ein paar Klassiker, Steamboat Willie und solche Kurzfilme, finde ich ziemlich guten Service.
Also ich glaube, es ist ja eindeutig klar, dass du sehr viel zu sehen hast, sage ich mal jetzt bei Disney. Ich würde weiterhin sagen, dass eigentlich jetzt, wo Mandalorian irgendwann dann auch durch ist in Deutschland und ich dann Gargoyles Rewatch abgeschlossen habe, plus vielleicht noch hier, danke für den Tipp, die Tron-Serie. Ich habe die bei mir auf die Liste gepackt, ich sehe sie jetzt immer. Wenn ich das durch habe, dass dann, sage ich mal, Disney auch eher für mich so ein Kandidat ist, den ich dann, wenn eine neue Serie, eine neue Scripted-Serie rauskommt, ich sie abonniere, anschaue und dann, also ich Disney Plus abonniere, anschaue und dann wieder eher kündige. Wie würdest du denn das einschätzen? Du hattest es anfangs schon gesagt. Also Disney Plus oder Disney insgesamt hat announced irgendwann, dass sie jetzt schon in der kürzesten Zeit 50 Millionen Abonnenten weltweit akquiriert haben. Ja. Ich würde aber sagen, das ist jetzt meine gewagte Theorie, obwohl sie gar nicht so gewagt ist, aber das ist meine Theorie, dass das jetzt, sage ich mal, die Kids und die Fanboys sind, die jetzt alle abonniert haben, vielleicht sogar ein Jahresabo abgeschlossen haben. Wir wissen, glaube ich, gar nicht offiziell die Zahl, ne? Jahresabo versus.
Und ich glaube, 8 Millionen Inder oder so muss man da auch noch hinzuzählen, die über so eine Partnerschaft zu gucken.
Genau, und da gab es natürlich.
Ist ja auch nicht zu verachten.
Genau, und da gab es natürlich auch, also gerade der Indien-Deal, wo es, glaube ich, sehr günstig beziehungsweise umsonst, ne, wie auch immer lief. Dann haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel, ist ja auch kein Geheimnis, gab es ja auch die Telekom-Zusammenarbeit, dass du 6 oder 3 Monate, wir wissen es nicht so genau, anfangs waren es 6, jetzt sind es 3, auf jeden Fall diverse Monate auch umsonst Disney Plus schauen kannst als Telekom-Kunde. Ich glaube ja, dass das Wachstum jetzt natürlich eher stagniert oder auch wieder abnehmen wird. Ich glaube nicht, dass das Wachstum, was wir jetzt natürlich anfangs gesehen haben, so weitergehen wird, oder? Also, weil ich meine, ich glaube schon, dass, wie gesagt, Kids, Fanboys, Sonderangebote, dass das natürlich Faktoren waren, die das wahnsinnig gepusht haben. Und das ist, haben sie toll gemacht, also keine Frage. In der kurzen Zeit 50 Millionen, super, super cool. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn, sage ich mal, Mando jetzt auch in Deutschland und den restlichen Territorien durch ist und jetzt auch lange, lange Zeit, auch durch Corona leider, ja keine neuen Formate, seriell vom erzählten Formate dazukommen, dass auch die Leute vielleicht wieder abspringen werden oder halt keine neuen dazukommen werden. Oder wie siehst du das?
Das kann sein, ja. Klar. Man muss, ich glaube, der erste große Schritt, den man sich da anschauen muss, ist 6 Monate halt, nachdem halt diese ersten Log-Angebote auch enden, wie dann so die Zahlen aussehen. Man muss sehen, ob durch Corona jetzt zum Beispiel Captain America, The Winter Soldier und The Falcon die Serie im August starten kann oder nicht. Und ich glaube, es sollte ja auch noch WandaVision in dem Jahr schon erscheinen. Muss man sehen, ob das klappt oder nicht. Das könnten natürlich nochmal große Wachstumfaktoren sein, beziehungsweise dafür sorgen, dass es einen kurzen Push gibt. Mando kommt dann im Oktober wieder. Aber jetzt so halt wirklich in den nächsten, was haben wir jetzt? April gerade, die nächsten 3 bis 4 Monate, da muss man halt schon sehen, dass da ein bisschen eine kreative Durchstrecke ist und man greift da ja schon zu so kreativen Experimenten wie einer 8-teiligen Behind-the-Scenes-Serie zu Mando, also dass man da vielleicht noch ein bisschen den Content nachliefert, um den Hype ein bisschen abzugreifen für alle, die es bisher halt noch nicht so gesehen hatten oder die halt mehr darüber erfahren möchten. Ja, aber klar, es ist ein bisschen schwierig jetzt, dass du dann nicht direkt nachliefern kannst. Und alle Leute, die jetzt nicht so wie ich oder wie andere Leute Familienmenschen sind, die halt die Archivware wollen oder die vielleicht im Sommer Frozen 2 wollen und es dann in Dauerschleife anmachen, müssen natürlich entscheiden, ob sie weiterhin irgendwie dafür bezahlen oder nicht. Und deswegen finde ich, war dieses zwölfmonatige Sparabo eigentlich ein guter Schachzug, weil du sie dann halt direkt gebunden hast und dann so ein bisschen vermeiden kannst, dass sie abspringen.
Adam, ich muss einmal reingrätschen. Ja? Dauerschleife Frozen 2, what?
Naja, also, wenn du eine Familie bist mit Kindern, mit so.
Ach so, ich dachte und, du jetzt. Okay. Und dann wird es bei dir auch in Dauerschleife laufen?
Weiß ich, nee, bei mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Haushalte gibt, wo das ja, dann mehrmals natürlich. Am Tag okay. laufen
ja,
wird.
Ja, ne? Stimmt, wie Bibi und Tina oder so. Ne? Ja, Logo. Wo ja, du den Ohrwurm, ne? Du kannst es nicht mehr hören. Okay, sorry.
Jupp. Ja.
Aber ich habe dich unterbrochen, verzeih.
Der letzte Gedanke, den ich noch haben wollte, ist, wenn sie denn in 12 Monaten, was ich noch unwahrscheinlich finde, glaube ich, im Moment, 100 Millionen hätten, wäre das ja schon super respektabel. Aber es muss, das weiß ich nicht, ob das passieren kann.
Genau, und da,
also weltweit, nicht nur irgendwo, ne?
Genau, und da würde ich momentan sogar sagen, dass es eher, man meint, man würde ja jetzt ja glauben, wenn die Zahlen anfangs das Wachstum so stark war, dass es dann weiterhin so bleibt. Aber ich würde sagen, das Wachstum geht jetzt doch sehr stark und signifikant wieder runter. Und ich glaube wirklich, bis Ende Jahr die 100 Millionen ohne die geplanten, alle geplanten neuen Serienformate, glaube ich, wird es potenziell eher schwieriger werden. Aber du hast recht, ich meine, im Endeffekt werden wir es sehen. Ich fand ganz interessant, ich hatte so ein Gefühl jetzt auch im März und April, dass der Buzz zu Disney Plus ganz, ganz hoch war, ne, am 24., 25., 26. März, aber dann auch rapide runtergegangen ist. Und das, sage ich mal, Mandalorian, ja. Was jetzt ja in USA auch ein wahnsinniger Buzz und Hype war und Baby Yoda war irgendwie gefühlt wirklich ja überall in deinen Twitter-Feeds und Meme-Feeds und Reddit und ich weiß nicht was. Und das jetzt fand ich Mandalorian vom Deutschlandstart gefühlt, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Gefühl, doch ein bisschen unterging so und nicht den Hype hatte. Wobei man natürlich auch sagen kann, klar, die Star Wars Boys haben es wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, ne, muss man ja auch sagen.
Ja.
Und bei den anderen ist es vielleicht nicht so ganz angekommen, weil es halt doch irgendwie Star Wars ist. Wie hast du das eingeschätzt?
Da würde ich dir zustimmen, aber es ist halt diese Problematik, wenn es ein halbes Jahr vorher schon irgendwo anders da war, dann ist es halt schwierig, das nochmal zu replizieren. Da ist, glaube ich, auch die zweite Staffel für mich eher der wichtige Faktor, wie das denn da passieren wird. Und gleichzeitig muss man ja sagen, ich glaube, so in meiner kleinen Bubble, jetzt geht's halt so ein bisschen los, weil diese ganzen Baby-Yoda-Produkte kommen ja jetzt so raus. Also mein Funko ist unterwegs.
Oh, wirklich? Du hast mir gar nicht Bescheid gegeben. Oh no.
Ich müsste jede Sekunde durchs Haus flattern. Und es gibt halt auch so ein paar, es gibt halt auch wirklich sehr viele Produkte jetzt, so sprechende Puppen, Plüschfiguren, T-Shirts, alles Mögliche. Ab jetzt ist so halt der Zeitraum, wo es langsam wirklich losgeht. Und ich glaube auch, dass man damit noch sehr viel Geld umsetzen wird. Und ansonsten, ja, das ist tatsächlich so, dass der Bass am Anfang sehr, sehr stark da fokussiert war. Und ich glaube, dass es sich alles jetzt normalisiert. Aber ich glaube auch nicht, dass du das halt so super lange aufrechterhalten kannst, wenn du denn nicht dieses Hype-Produkt hast, weißt du. Und bei Disney Plus kommt erschwerend noch hinzu, anders als bei einem Netflix, wo du wirklich über eine Zeit lang viel aufbauen musstest. Ich würde sagen, du hast bei Disney Plus von Anfang an halt schon so 60%, 70%, 80% des verfügbaren Disney-Programms da und in den kommenden Monaten werden zwar Sachen hinzugefügt werden, aber die sind halt nicht so signifikant wie bei einem Netflix oder bei Amazon sehen wir es ja auch schon, dass es Monat für Monat weniger wird, was da so an exklusiven neuen Sachen hinzukommt.
Genau.
Und das musst du halt auch erstmal von der Pipeline her irgendwie aufrechterhalten oder aufbauen und da sehe ich halt eine Schwierigkeit, die solche Streaming-Dienste da immer wieder haben.
Ich nehme noch einmal kurz Bezug hier auf die Gold Media VOD-Ratings, denn dort gab es auch eine wilde Tabelle. Top 20 Streaming-Serien in Deutschland, Zeitraum 1. bis 14. oder 13. April nach Brutto-Views. Ich habe leider nicht rausfinden können, wie genau sich diese Brutto-Views zusammensetzen, aber es sind auf jeden Fall nicht Viewer, also nicht die Menschen und einzelne Personen, die es geschaut haben, sondern ich schätze mal kumulierte Zahlen von Folgen. Und da ist an, prinzipiell natürlich ist auch wieder panelbasiert, auch trendbasiert, da geht natürlich ganz viel in die Formel mit rein bei Gold Media. Prinzipiell finde ich solche Tabellen aber interessant, einfach nur zu sehen, was so den Buzz angeht. Ne? Also was, sage ich mal, Serien sind, die den meisten Buzz hatten und Serien, die eher weniger Buzz hatten. Und hier ist an Nummer 1 Haus des Geldes. Ja, vierte Staffel wurde ja released von Netflix. Brutto-Views, wie gesagt, hier mit 30 Millionen angegeben. Wie gesagt, ich schätze mal, das ist
so ein bisschen
ne, kumuliert.
Stranger also Things oder Tiger King, was man so hört, ne? Ungefähr ein bisschen weiter darunter. Also ich glaube, Stranger Things und Tiger King sollen so 35, 40 Millionen gehabt haben, aber 30 Millionen ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall.
Aber ich glaube, die Zahlen, die du jetzt nennst, sind die aus USA, die Netflix veröffentlicht hat, nach den 2-Minuten-Regeln. Ja. Ne? Und das hier ist jetzt also, wie gesagt, Brutto-Views nach Gold Media nur Deutschland. Und wie gesagt, kumuliert. Meine Theorie kumuliert im Sinne von, die Staffel hat, ich weiß nicht, 8 oder 10 Folgen und dann ne, zählt es sozusagen 8 oder 10, also brutto, ne? Nicht netto, Brutto-Views.
Ja.
Weil sonst würde es ja bedeuten hier, ne, wenn es also Pieps wären, müssten 30 Millionen Deutsche das gesehen haben, das geht ja, natürlich gut. Nicht. Ne? Ja, also deswegen. und ich bin relativ sicher auch, dass das hier, wie gesagt, Deutschland war. Wie gesagt, wir nehmen die Zahlen jetzt mal mit Vorsicht, ne, kumuliert, aber an Platz 2 Star Trek Picard mit über 8 Millionen, wo ich sagen würde, ja, ich finde Picard
das so krass ist die Diskrepanz?
Mhm.
30 versus 8?
Mhm.
Okay.
Also die Diskrepanz kommt mir auch einen Tick zu hoch vor. Also wie gesagt, ich glaube, Haus des Geldes ist sehr viel überbewertet, aber wer weiß. Ich fand aber auch dass Picard auch sehr viel Buzz hatte. Also ich fand schon, das war sehr auffällig, auch bei uns, ne? Die Picard-Reviews und die Diskussion nachher. Also das ging schon ziemlich ab, auch sehr kontrovers, ne? Ich glaube, es gab nur super oder scheiße, irgendwie keinen dazwischen. Yep. Ich glaube, das war auch wirklich ein Battle. Ich weiß noch ganz genau, wo ich mich befinde, aber ich schweige jetzt mal. Und dann ist nämlich hier schon interessanterweise, also in dieser, ne, denkt dran, es ist immer nur diese eine Tabelle, die ihr bei Media in Heft 1 auch online abrufen könnt. The Mandalorian. Mit 7,1 Millionen, sprich kurz hinter Picard. Und dann geht es schon in so komische Abgründe wie also Blacklist, Big Bang Theory, Better Call Saul, also sag ich mal die anderen üblichen Verdächtigen. Wo genau das, was du gerade sagtest, ich würde sagen, Tiger King muss ja auch relativ stark gewesen sein in Deutschland, gefühlt, gerade in der Zeit. Vielleicht aber auch nur in unserer Bubble, I don't know. Kann aber auch sein, dass jetzt natürlich hier bei Streaming-Serien vielleicht ein Tiger King gar nicht reinfällt bei Gold Media, ne? Kann ich mir auch vorstellen, wegen Doku. Und was mich halt wunderte, ist auch, dass Simpsons nicht drin war, weil ich fand, Simpsons hatte auch einen wahnsinnig großen Buzz jetzt in meiner Bubble. Aber nur mal so, also fand ich ganz interessant, diese Zahlen. Schaut sie euch nochmal an. Ich versuche auch nochmal in Kontakt zu treten, damit wir dann eine genauere Definition kriegen, weil ich das natürlich auch immer interessant finde. Aber ja, also wie gesagt, gefühlt hatte ich doch eher das Gefühl, dass Mandalorian so sehr, sehr stark gestrahlt hat, aber dann auch sehr schnell verglüht ist. Und ich glaube, genau wie du jetzt auch sagtest, dass es halt ne dieser Library-Fokus ist, ganz viel rausballern am Anfang, Leute lange ne einen Jahresvertrag abschließen lassen, halten und dann wird das Wachstum eher ein Tick an Neukunden. Ne? Also Neukunden, gerade die monatlich vielleicht an abschließen, eher wieder zu den neuen Serien geschehen. Würde ja Sinn machen. Ne?
Kurze Frage noch dazu. Du hattest gerade ein Netflix-Format und ein Amazon- und ein Disney-Format. Wo wäre denn das erste, sagen wir mal, Sky-Format oder HBO in der Liste? Hast du das noch vor dir?
Ja, Adam, ich mache nochmal auf. Fand ich nämlich auch ziemlich krass. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen drauf geschaut, ne? Und das erste, also es kommt ja immer auch so ein bisschen drauf an, wo was läuft. Also ich glaube ja zum Beispiel auch ein Big Bang Theory ist ja momentan bei Amazon und bei Netflix, glaube ich, soweit ich das aus dem Kopf weiß.
Kann sein.
Das erste Format, was jetzt ne, auch bei Sky abzurufen ist The Walking Dead an Nummer 7 mit 4,73. Lizenzpieps wissen, die aktuelle Staffel von Walking Dead läuft natürlich bei Fox, also auf dem Fox Channel in Deutschland, aber auch über Sky Ticket abrufbar und, ne, wie du ja auch immer sagst, über Magenta.
Magenta.
Genau. Ja. Und deswegen nämlich auch ganz interessant, hier steht dann in Klammern, also nicht in Klammern, aber die zweite Tabelle ist in dieser Auflistung Platz bei Netflix. Denn Walking Dead gibt's ja auch bei Netflix, aber halt nicht die aktuellen Staffeln, meine ich sogar. Die letzten beiden glaube ich nicht. Oder die letzte, aber ich glaube, es sind die letzten beiden.
Ich glaube nur die aktuelle.
Ach so, okay, dann nur die letzte. Sprich, es hat also eine Position bei Netflix jetzt nur Nummer 17, was auch schon relativ hoch ist, finde ich. Aber natürlich durch jetzt die Abrufe von Sky und Magenta wird Walking Dead natürlich wieder nach oben gespült. Dann ist hier Grey's Anatomy. Und ich glaube, Grey's Anatomy ist auch bei Sky im Abruf drin. Aber hat natürlich immer die aktuelle Folgen sind, glaube ich, bei ProSieben, ne? Bei Join, oder?
Ja.
Und ich glaube, das waren die einzigen, in Anführungsstrichen, Sky/HBO-Formate, so traurig es ist.
Hm.
Das ist eine bittere Ansage. Nee, das wurde mir auch, jetzt weiß ich nicht, ich wunderte mich ja sehr über Prison Break an Nummer 15. Nummer 14 bei Netflix. Trotzdem denke ich so, wer guckt denn jetzt Prison Break? Aber, I don't know. Aber ja, du sagst natürlich genau, was das Problem ist, ne, mit Sky. Also hier, wenn man sich ja nochmal die Abonnentenzahlen anschaut, ist natürlich auch eine Liste drin, unterscheidet Gold Media, wie auch im Podcast immer schon besprochen, nach wie viel Abonnenten ein Streamingdienst hat und wie viele Leute täglich reinschauen. Und da sind natürlich verschiedene Faktoren mit drin. Wir erinnern uns Amazon, natürlich in Deutschland sehr viele Kunden, Amazon Prime insgesamt, wobei man sich fragt, wie viel Prozent der Amazon Prime Kunden gucken eigentlich auch Prime Video. Netflix natürlich das alte Problem, du hast einen Account, den du dir meist mit 3 bis 4 Leuten irgendwie teilst. Wahrscheinlich sind es irgendwie 2,5 bis 3 Leute pro Account. Deswegen sind natürlich die Daily Viewers höher als die eigentlichen Abonnenten. Und dann hast du natürlich so ein Problem bei Sky, dass du Sky Go und Sky Ticket auch nochmal unterscheidest. Also, aber hier nur ganz kurz, um dann nochmal reinzugehen, wenn es um Abonnenten in Deutschland geht, wird bei Prime Video ist Prime, also Amazon Prime Video hat am meisten Abonnenten in Millionen, nämlich 9,23. Netflix 6,43, finde ich ganz interessant, mit einem Wachstum von 1 Million. Denn ich weiß noch, als ich mit Florian sprach damals im Podcast, gingen wir so grob davon aus von 5 Millionen Kunden in Deutschland. Und ich weiß, dass das auch immer so die Benchmark war, die wir eigentlich in der Branche immer hatten. Also man munkelte so, Netflix hat plus minus 5 Millionen. Keiner weiß es, aber man geht davon aus. Und hier wäre jetzt also gerade im Unterschied auch zu letztem Jahr in prozentual ein wahnsinniger Zuwachs gewesen von 1 Million und jetzt auf 6,43. Disney Plus ist hier schon genannt mit 2,15, was mir auch ziemlich hoch vorkommt. Ich weiß gar nicht, die Downloadzahlen der Apps hatten wir auch irgendwo, ne?
Ersten Tag 5 Millionen.
Aber weltweit, oder? Also nicht weltweit, aber in den neuen Territories, also UK,
Deutschland. Neue Territories, ja.
Ne? UK, Deutschland und Rest der Welt, was ja auch eine Menge ist. Und wenn davon allein 2 Millionen in Deutschland wären von den 5 Millionen, kommt es mir auch ein Tick zu hoch vor.
Ja, aber es waren halt nur App-Downloads. Ne? Du kannst es ja auch am Browser gucken oder am TV oder so. Also da wurde halt getrennt zwischen App am Handy, glaube ich, und allen anderen Möglichkeiten, Disney Plus zu gucken.
Ah, okay. Also nur App New Territories, ne? Okay.
Ja.
Ja, und dann, also jetzt, um es auch kurz zu machen, hast du jetzt hier Sky Go und Sky Tickets zusammen, bist du schon bei 2,7 Millionen, was ein Tick weniger ist als das, was man auch immer gemunkelt hat. Also ich weiß, wir sind früher hat ja auch Sky bilanzieren müssen, ne, für Deutschland und Österreich. Müssen sie ja nicht mehr, glaube ich, einzeln. Und da waren es immer so, sagte man immer so 4 bis 5 Millionen Kunden, aber natürlich auch wieder problematisch, ne, siehe Fußball. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau aus dem Kopf, wie bei Gold Media die Fußball-Dudes da rausgerechnet wurden. Also wie gesagt, das ist natürlich eine komplexe Angelegenheit. Was ich aber noch interessant fand, war hier TV Now 1,5 Millionen Kunden, ne, also Abonnenten, und Magenta nur 1,22 Millionen. Was ich ganz schön wenig finde.
Oder? Magenta muss, glaube ich, also Magenta klingt zu wenig. Weil ich glaube, prinzipiell haben die, glaube ich, mal so 3 Millionen gehaushaltet.
Und auch natürlich wieder das Ding, Magenta ist ja viel, ne? Also so ein bisschen ja fast wie bei Amazon. Wenn du Magenta hast, musst du ja nicht unbedingt die Magenta-Inhalte schauen. Aber aber dann die andere Liste ist natürlich dann tägliche Nutzer. Und ich finde, dann wird es interessant. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, den du ansprachst. Denn bei den täglichen Nutzern in Millionen hast du Netflix ziemlich weit vorne mit 10 Millionen. Und dann erst auf Platz 2 Amazon Prime Video mit knapp 7 Millionen. TV Now mit über 4 Millionen.
Aha.
Weil es ja kostenlos ist, ne? Die Diskussion hatten wir doch auch neulich. Du kannst ja TV Now Fernsehen gucken, also Live-Fernsehen, kostenlos. Oder?
Das ist aber nur temporär kostenlos. Es gibt bei TV Now kostenlos als Tier, dann gibt es Premium und seit allerneuesten, seit einem Monat, beziehungsweise seit ein paar Tagen, Premium Plus. Und bei TV Now ist es dem Free-Angebot, sind es nur teilweise Catch-up-Angebote, so 7 Tage GZSZ gucken oder vielleicht die Höhle der Löwen oder sowas und auch nur an bestimmten Geräten. Also das ist alles viel zu kompliziert eigentlich, aber ja.
Aber deswegen, ne, weil TV Now hier, sage ich mal, auf der Abonnentenseite, das ist noch mit 1,5 Millionen. Ich schätze mal, das sind dann zahlende Abonnenten von den Produkten, die du gerade nanntest. Und dann aber Daily Ne? Also hier, Deutschland nach täglichen Nutzern ist TV Now bei 4 Millionen. Ich erinnere mich auch, ich war doch bei diesem komischen TV Now Event. Und da wurden auch immer so 4, 5 Millionen in den Raum geworfen, wo ich immer dachte, ihr habt aber doch nicht 4 bis 5 Millionen zahlende Kunden. Und dann hieß es immer so, nee, nicht zahlende Kunden, aber sozusagen, ne, Visits, beziehungsweise User, ne? Sorry, ja. Nicht Visits, sondern also Unique Visits, so rum muss man es fast definieren. Ja. Und deswegen, also denkt immer dran, ne? Diese ganzen Listen sind natürlich, es ist so komplex, dass es einfach verwirrend ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass jetzt also Sky On Demand und Sky Ticket, bist du hier bei jeweils 0,5 Millionen, also 1 Million zusammen. Und das ist ja für mich auch die Quintessenz, das Problem bei Sky. Wir haben auch Sky momentan, ne? Wir gucken gerade auch ein paar ältere, sage ich mal, Sky-Serien hinterher oder HBO-Serien. Es macht einfach keinen Spaß, auf Sky zu gehen. Geht es dir genauso? Ich gehe nur auf Sky, wenn ich weiß, wir gucken jetzt das und das. Ich würde nie auf Sky gehen, um zu gucken, was da gerade so rumluschert, was ich ja sehr gerne tue bei Netflix oder Prime.
Es ist auf jeden Fall der komplizierteste Streaming-Dienst, den ich habe, glaube ich. Und der es mir am schwierigsten macht, als User ein angenehmes Seherlebnis zu haben. Also wenn man nicht mal, wenn jedes Mal die Sprache umgestellt wird, wenn man nicht 2 Episoden am Stück schauen kann auf einfache Art und Weise, wenn es bei der Navigation ein bisschen schwierig ist, erstmal irgendwas zu finden, dann sind es halt Sachen, die es nicht so cool machen, teilweise dort zu schauen. Und deswegen, ja, wahrscheinlich muss man eher zielgerichtet wissen, was man gucken will. Und man kann halt nicht so, was aber auch ein Vorteil sein kann, man kann halt nicht so versacken in der Suche oder in den Tiles wie bei Netflix, dass du einfach mal so hin und her swipes, bis du irgendwie mal was findest, glaube ich.
Finde ich auch. Du hast eine sehr viel größere Übersichtlichkeit, aber trotzdem, genau, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also wie gesagt, ich schaue ja momentan auch Westworld, ne? Also ich schaue bestimmte Formate auf jeden Fall, aber es ist halt sehr, wie du sagst, es ist halt mühselig. Dann noch auf dem Laptop dieser scheiß Player, den man dann öffnen muss und nicht wieder zurückkommt, es nervt. Und das meine ich, ich glaube, das ist ein großes Problem, was einfach Sky, was jetzt noch gefördert wird. Die Leute gehen halt nicht drauf und gucken rum und landen dann vielleicht irgendwo. Was sie, glaube ich, ja auch bei Netflix irgendwie tun. Ich meine, ich würde ja sagen, wir kennen ja noch viele Inhalte. Viele kenne ich auch nicht bei Netflix, habe ich noch nie gehört, wenn man sich da mal in die Suche wirft.
Ja.
Aber dass dann Leute einfach, weißt du, in diesem Kosmos sind und dann irgendwas halt gucken nachher. Und ich glaube, dieser, sag ich mal, Vorbeilaufkonsum, den gibt's bei Sky halt nicht, weil keiner geht freiwillig irgendwie da und bleibt dann irgendwo aus Versehen hängen, habe ich das Gefühl. Oder?
Ja, das kann gut sein, ja.
Also das würde zumindest hier diese Tabelle mit den täglichen Nutzern auf jeden Fall suggerieren. Und ich meine auch ganz ehrlich, bei Disney gibt's so viel zu luschern. Ich glaube schon, dass da auch viele einfach, weißt du, draufgehen und mal gucken, was da so ist. Ich habe ja auch ganz oft das Gefühl, oh Gott, ich krieg noch mal nostalgische Gefühle bei vielen Covern, die ich sehe.
Ja.
Aber Adam, jetzt
vielleicht haben wir noch eine letzte Ergänzung, die ich habe. Einfach nur, damit wir es mal in den Raum geworfen haben. Weltweite Zahlen, Netflix 167 Millionen nach aktuellem Stand. Und ich glaube, Amazon, die letzte Zahl, die ich da gesehen habe, 150 Millionen weltweit.
Ich meine auch, dass Amazon jetzt weltweit sehr stark auf den Spuren ist, ne? Ja, interesting. Und wenn natürlich Disney wirklich die 100 Millionen knacken sollte Ende des Jahres oder zeitnah, dann hast du natürlich 3 wahnsinnig starke rivalisierende Player, die da, ne, agieren. Interesting, Adam. Puh, jetzt haben wir aber wirklich 2 Stunden lang über Quibi und Disney Plus gesprochen. Ich hoffe, ihr da draußen seid immer noch da. Ich werde
so viele Zahlen.
Ja, ich werde versuchen, auf jeden Fall diese Mediadaten auch nochmal zu verlinken. Dann könnt ihr euch da auch nochmal reinwerfen. Wie gesagt, ich versuche auch nochmal da in Kontakt zu treten und nochmal ein bisschen mehr Infos zu bekommen, wie diese Studie aufgebaut ist, wenn sie es denn verraten. Kann mir auch gut vorstellen, dass es geheim ist. Wir werden auch versuchen, ein paar Shownotes zu geben, weil natürlich ne, das ein wahnsinniger Input war. Aber ja, Adam, Wahnsinn. Danke, dass du auch so tief in Quibi und Disney Plus ja sowieso, aber in Quibi auch eingestiegen bist.
Ja, klar, kein Ding.
Dein Paket kommt. Also, dann macht's gut, liebe Leute. Schreibt uns gerne bei unter podcast@serienjunkies.de. Adam, dir kann man folgen unter?
Awesome Arndt bei Twitter oder Instagram. Auch ein paar Comic-Anekdoten in letzter Zeit, weil ich halt meine Sammlung neu organisiere. Also schaut da mal gerne rein oder schreibt mich an. Und
genau.
Dich, Hanna?
Genau, ich bin weiterhin MediaWhore, MediaWhore bei Twitter und Instagram. Und wie gesagt, bald kommt der Podcast auch mit den lieben Kolleginnen von Streamgestöber. Also hört da auch mal rein. Und wie gesagt, bleibt gesund, keep safe, alles, alles Gute und schreibt uns gerne, was ihr zu Quibi und Disney Plus haltet. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo.
Bis dann. Ciao.